Tja, das waren zwei Spiele zwischen Deutschland und Italien, über die man lange sprechen könnte. Und genau das tun wir jetzt mit Christian Bernhard, Martin Raffelt und Caro Kipper. Also eine absolute Legendenbesetzung. Gleich geht's los mit der Sendung. Vorher aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben eine neue Kontoverbindung. Und die alte Kontoverbindung, die wird nur noch rund einen Monat aktiv sein. Deswegen ganz, ganz wichtig, liebe Supporterinnen und Supporter, alle, die uns per Dauerauftrag oder Überweisung unterstützen, bitte schaut in die Shownotes, da stehen die neuen Kontodaten, oder schaut auf rasenfunk.de/supportersclub. Ändert euren Dauerauftrag, es geht immer ein bisschen was verloren bei so einer Änderung. Es liegt nicht an uns, warum das alles passiert, das werden wir auch nochmal in der Folge erzählen. Ihr könnt auch Fragen dazu stellen, es ist ein Forums-Thread verlinkt, ebenfalls in den Shownotes. Also, wenn ihr dazu noch ein Anliegen habt, dann lasst es uns hören und stellt aber bitte sehr gerne eure Daueraufträge um. Denn ansonsten, ich glaube, 52 Tagen nichts mehr bei uns an. In diesem Sinne, danke euch und jetzt geht's aber wirklich los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass euch ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Die gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die wichtigste Frage ist natürlich, wie lange werde ich noch diesen O-Ton durchziehen können, bevor ich mal einen neuen schneiden muss? Es wird Zeit, hoffentlich liefert mir Julian Nagelsmann was, aber dafür ist er ja eigentlich bekannt. Die zweitwichtigste Frage ist aber, wie es meiner Runde geht. Hallo und schönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann die Hörerinnen und Hörer das hören. Hallo, ihr drei.
Hi.
Hallihallo.
Ja, da testet man immer so ein bisschen A, Reaktionszeit und B, Internet. Geschwindigkeit der Gäste, wenn man so eine Kollektivfrage stellt. Deswegen, Caro, darfst du doch mal singular beginnen. Was waren denn so für dich eine der Erkenntnisse aus diesen beiden Spielen? In Italien gewinnt Deutschland nach 0-1 Rückstand mit 2-1 und in Dortmund spielt Deutschland nach 3-0 Führung noch 3-3 und steht jetzt damit dann im Halbfinale der Nations League gegen Portugal. Dieses Spiel wird im Juni stattfinden. Also was war für dich so eine der wichtigsten Erkenntnisse?
Erstmal muss ich mich bei der Nations League entschuldigen.
Da wartet sie schon drauf.
So vor einem Jahr saßen wir hier noch so, ja, Nations League, besser als einfach Freundschaftsspiele. Und jetzt, also die gesamten Viertelfinal-Rückspiele gestern waren ja alle vogelwild, super aufregend. Alles außer Deutschland, Italien ist in die Verlängerung gegangen und die beiden Spiele hatten auch alles Mögliche zu bieten. Und ja, zu den spielerischen Erkenntnissen. Ich finde, man hat schon gemerkt, obwohl ja die Euphorie gerade groß ist wegen der ersten Halbzeit gestern, hat man schon gemerkt, dass die Abläufe noch nicht ganz das sind, was sie bei der EM im vergangenen Jahr waren. Trotzdem hast du gemerkt, sobald die aktuelle A-Reihe dasteht mit Schlotterbeck entscheidend und ja, Kimmich sowieso, Kleindienst, Antonio Rüdiger würde ich auch dazu zählen, also Rüdiger sowieso, dann ist da schon viel Zielführendes dabei, also und auch Kreativität. Sie haben eine Erkenntnis ist auch, dass wieder sehr gut auf Situationen reagiert wurde. Also zum Beispiel im Hinspiel, die erste Halbzeit, da hat ja nicht so viel funktioniert. Italien ist verdient in Führung gegangen. Danach hat Nagelsmann reagiert, was umgestellt und dann waren viel bessere Abläufe drin. Das war 4 Halbzeiten lang Vollgasfußball, würde ich sagen, auch wenn auf unterschiedliche Art und Weisen. Jetzt die letzte Halbzeit, die wir gesehen haben, wo Italien 3 Tore gemacht hat, ich glaube, Rüdiger hat es im Interview gesagt, hat die Abstimmung nicht mehr so gepasst und die Läufe, die Wege von Deutschland waren irgendwann sehr lang, weil Italien ist ein sehr, sehr hohes Risiko gegangen in der zweiten Halbzeit, die sich aber ausgezahlt hat, weil ja, die Zuordnung und die mannorientierte Verteidigung auch nicht mehr so da war bei Deutschland. Jetzt habe ich schon viel gesagt. Ich habe versucht, nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Und ach so, Max, wenn du O-Töne brauchst, melde dich. Ich habe die letzten Tage nicht viel anderes gemacht, als Nagelsmann O-Töne zu schneiden. Also, falls hier jemand die ARD-Mediathek benutzt, das habe ich geschnitten.
Witzig, habe ich sogar noch Teile von gesehen, die dann durch deine Schnitthände gegangen sind. Ja, ich habe diesmal die Akkreditierungsfrist für die PKs verpasst, deswegen war ich bei denen, wo es möglich war, nicht digital zugeschaltet. Martin, was waren für dich die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Spielen oder gibt es was, an das du anknüpfen möchtest?
Ich glaube direkt das Letzte, was Caro gesagt hat, dass die Wege ziemlich lang wurden da in der Endphase. Und ich glaube, das ist ein Thema, das hatten wir jetzt schon in der ganzen Nagelsmann-Ära. Und jetzt wurde es endlich mal so kritisch, dass es dann auch bestraft wurde. Wobei man es, ich weiß gar nicht, wie kritisch, also vielleicht sehe ich es kritisch, also vielleicht passt hier einfach nur meine taktische Beobachtung zum Ergebnis, aber eigentlich gar nicht so zur Performance, weil Italien hatte, glaube ich, trotzdem in der zweiten Halbzeit nur, ich habe, glaube ich, 4 Schüsse. Am Ende noch 6 Schüsse. Aber ich glaube, als sie das dritte Tor machen, war das erst der 4. Schuss in der zweiten Halbzeit. Also eigentlich waren sie gar nicht so gefährlich, wie es wirkte. Und das erste Tor war natürlich ein Quatschtor und der Elfmeter ist auch so ein bisschen, es ist, weiß ich nicht, kann man leistungsmäßig jetzt schwer irgendwie da einordnen, dass halt einer so irgendwie im Luftzweikampf einen Arm irgendwo oben hat. Würde ich jetzt nicht als Defensivfehler verbuchen, so. Deswegen sieht es vielleicht auch dramatischer aus, als es war. Aber trotzdem war es natürlich nicht besonders routiniert und gerade das zweite Gegentor dann und ebenso das erste Tor im Hinspiel, das waren beides Dinger, die waren schon sehr systematisch begründbar da kommt eben, also dass Deutschland dieses mannorientierte Pressing im hohen Pressing spielt, zieht sich dann immer so ein bisschen ins tiefe Pressing mit rein und dann steht man da in der eigenen Hälfte, wenn man tiefer verteidigen muss, so ganz merkwürdig gestreckt und dann aber trotzdem in den Mannorientierungen nicht so konsequent, wie man vielleicht sein müsste. Das ist eine ungute Mischung und da ist eine Instabilität drinne, die auf jeden Fall zu besprechen sein wird. Ich glaube, da muss man da braucht man einen klareren Übergang ins tiefere Pressing und dass man da auch ein bisschen Druck aushalten kann. Aber ansonsten ist immer noch eine ziemlich beeindruckende Mannschaft. Ich fand Italien, bin gespannt, was Christian gleich dazu sagt, aber ich fand Italien eigentlich ziemlich gut. Ich hatte das Gefühl, die bieten eigentlich sehr wenig an und wenn man denen was anbietet, nutzen sie es sofort. So. Dementsprechend war so dieser dann zwischenzeitliche 5-1 Stand nach der ersten Halbzeit im zweiten Spiel, war schon überraschend und ziemlich beeindruckend. Da waren jetzt natürlich dann auch ein paar Freak-Ereignisse dabei. Aber trotzdem hatte man ja auch in der ersten Halbzeit 17-1 Schüsse an irgendeinem Punkt, glaube ich. Was schon gegen so einen sehr tiefen, kompakten Gegner ziemlich krass ist. So. Und ansonsten, glaube ich, hat Nagelsmann eine Menge aus der ersten Halbzeit im Hinspiel mitgenommen, was er nicht mehr machen wird. Und ansonsten hat sich, glaube ich, Tim Kleindienst wenn nicht sogar in die Startelf gespielt, dann zumindest in die Nähe davon. Und Goretzka auf jeden Fall auch wieder eine sehr interessante Option jetzt.
So, Christian, der rote Teppich ist ausgerollt. Jetzt verknüpfe das mal mit dem, was wir von Italien gesehen haben.
Ja, richtig mal kurz ein bisschen Fokus darauf. Also, wie jetzt Martin so schön formuliert, was das Quatschding des Abends oder die Quatschsituation, die würde ich dann doch an Italien überreichen, den Titel auch noch quasi. Das haben sie ziemlich beeindruckend erledigt. Wahnsinnig viel aus beiden Spielen, klar. Also ich fand die Italiener gerade in San Siro in Halbzeit 1, das fand ich so ein sehr clever, den Auftritt. Also ich finde, da fand ich auch ganz interessant. Fangen wir mal so an. Ich glaube, Nagelsmann hat nach dem Spiel direkt unten im Field-Interview gemeint, habe dann ja auch in der Halbzeit was angepasst, weil die Italiener hätten nicht das gemacht, was sie bisher in der Nations League so gemacht hätten. Und da habe ich mir so gedacht, ja, das ist halt schon auch Spalletti. Also Spalletti hat sich da schon, hat jetzt viele Wochen Zeit gehabt, um sich was zurechtzulegen gegen Nagelsmann und die Deutschen. Und dementsprechend fand ich das so ein bisschen überraschend, dass das vielleicht so als überraschend bei Nagelsmann ankam, weil ja Spalletti jetzt sicherlich nicht bekannt dafür ist, so sein Schema A einfach immer durchzuziehen, sondern da waren eben effektiv einige Sachen, die sie sich gut rausgeguckt haben, finde ich, die Italiener. Gerade das erste Tor, also das ist halt schon so, da war, steckt sehr viel Inter eben drin mit dieser Verlagerung von Bastoni, Barella, der da als Raumdeuter unterwegs ist am anderen Ende. Also da haben sie sich schon einige Sachen gut rausgeschaut und ich würde auch mal sagen, in Spiel 1 im Hinspiel, also klar, was Kimmich jetzt in den zwei Spielen gemacht hat, glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden, das war fantastisch. Aber in Spiel 1
hätte er nicht verlängert, hätte man gesagt, er spielt um seinen neuen Vertrag beim neuen Verein.
Vertrag, ja, absolut. Also 5 Scorerpunkte in 2 Spielen gegen Italien finde ich jetzt ganz okay, würde ich mal sagen, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, vom Gefühl her war für mich aus deutscher Sicht im Hinspiel schon Baumann der Spieler des Spiels, weil das Ding kann halt im Hinspiel auch anders laufen. Gerade ich fand den Save gegen Ken in der ersten Hälfte, der war richtig stark. Und wenn da das 2-0 fällt, weiß ich nicht, wie die ganze Nummer dann läuft. Aber wir wollten ja bei den Erkenntnissen bleiben. Also ich finde, die Italiener haben schon das gezeigt, was ja viele sich so ein bisschen erwartet oder hofft haben, dass halt nach, aus dieser M die richtigen Schlüsse gezogen werden. Und das hat man dann ja schon im Herbst in der Nations League gerade in Frankreich gesehen. Jetzt einfach diese klare Orientierung Richtung, diese klare Aufgabenzuteilung auch erstmal so mit diesem 3-5-2, sage ich mal, so als Grundbasis zu gehen. Mit Tonali jetzt eben mit dabei, der ist halt auch ist schon ganz gut, so einen dabei zu haben. Der hat ihnen logisch letztes Jahr gefehlt. Und eine Erkenntnis jetzt, muss ich logisch auch sagen, aus italienischer Sicht ist schon, hat mich überrascht, aber spricht sehr für ihn, was Moise Kean jetzt in den 2 Spielen gezeigt hat. Fand ich auch im Hinspiel schon. Also, und das ist ja immer die Hoffnung, dass wenn einer dann in der Liga so eine Saison spielt, ist ja die Hoffnung, dass er das auch transportiert in die Nationalmannschaft. Aber ich finde, das war jetzt in keinster Weise selbstverständlich, dass das passiert. Und ich muss echt sagen, da war eben viel von dem da, was man eben auch bei der Fiorentina in diesem Jahr gesehen hat. Und das ist, glaube ich, das nimmt Spalletti und die Italiener sicher als sehr positiv mit, denn Retegi war jetzt nicht dabei, aber mit dem kannst du schon auch was anfangen. Und dementsprechend, wenn dann Ken und Retegi da vorne drin sich eventuell abwechseln können, hin und wieder vielleicht auch mal kurzzeitig zusammen, dann ist das ja schon eine Position, die bei den Italienern zuletzt ja jahrelang so ein bisschen auf der gescoutet worden ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass damit jetzt mit den 2 Spielen da alle Probleme gelöst sind, aber zumindest Ken ist ja auch in einem Alter, wo ja noch mal mehr Entwicklung auch möglich ist und dementsprechend ja, werfe ich das jetzt mal so als erstes rein, würde ich sagen, schon eine der positiven Erkenntnisse, gab logisch auch viele, die nicht so toll waren.
Also Moise Kean jetzt 25 Jahre alt und wir erleben ja sowieso gerade so eine leichte Rückkehr des Neuners in der Serie A und vielleicht sehen wir es hier dann auch. Ich gebe zu, ich habe von dir geklaut, Christian, du hast es im Sportradio 360 gesagt. So schlau bin ich leider nicht. Also wenn ich mal so versuche, jetzt so ein paar Einzelaspekte rauszuziehen, die ihr genannt habt, dann würde ich fast sagen, lasst uns doch mal mit der Frage der Mannorientierung beginnen, in unterschiedlichen Spielphasen. Denn ich glaube, Martin, daher kam auch die Konfusion, die man durchaus auf manchen, ja, ehrlich gesagt, auf manchen Webseiten konnte man es sehen, auch bei manchen Kommentaren konnte man das lesen zu diesem Spiel. Nämlich die Frage, war das denn jetzt eine Fünferkette, was Deutschland gespielt hat, oder eine Viererkette, zum Beispiel im Rückspiel? Dabei war es ja manchmal eine Fünferkette, nämlich wenn Mittelstädt mit seinem Gegenspieler mitgegangen ist. Manchmal war es dann eine Viererkette, weil Schlotterbeck und Rüdiger, die sind manchmal auch rausgezogen worden aus der Kette. Aber du hast ja auch schon angesprochen, die Konsequenz war nicht immer da. Also es war nicht die Mannorientierung in allen Spielphasen übers komplette Spielfeld immer direkt dran. Wie sind denn deine Gedanken dazu? Wie gefällt dir das auch, wenn Deutschland gegen den Ball sich so an den Männern orientiert und nicht an den Räumen?
Na, grundsätzlich ist es ja für Angriffspressing, also für hohes Pressing, wenn man in der gegnerischen Hälfte steht, so ein bisschen gerade die Go-To-Strategie für sehr, sehr viele Mannschaften, weil sich so ein bisschen gezeigt hat, wenn ich das nicht mache, sondern wenn ich halt, also die Alternative ist ja irgendwie, um Kompaktheit zu gewinnen, lässt man irgendwo jemanden frei. Das führt mittlerweile, weil die Mannschaften so gut geworden sind, normalerweise dazu, dass die Mannschaft diesen freien Spieler halt auch findet. Mhm. Und dann läuft man hinterher. Und deswegen sagt man direkt, um nicht hinterher zu laufen, sondern um Druck zu machen, habe ich zwar hinten keine Absicherung mehr und ich stehe ein bisschen unkompakt, aber ich verhindere zumindest, dass die was kontrolliert machen können. Das wurde jetzt in dem Spiel in den Spielen gegen Italien so ein bisschen angepasst. Wir hatten im ersten Spiel teilweise, dass man so die Dreierkette von Italien nicht ganz konsequent zugestellt hat, sondern die ein bisschen spielen lassen hat, teilweise. Nicht durchgängig, aber manchmal, dass Burkhardt da so zwischen den Verteidigern so ein bisschen geschwommen ist. Mhm. Ansonsten hat das aber, finde ich, im Angriffspressing war das voll okay. Das hat eigentlich weitestgehend funktioniert. Es gab hier und da mal einen Moment, wo das Italien ganz gut gemacht hat und trotzdem im Druck den Ball ein bisschen gehalten hat und dann irgendwo irgendjemand auch mal losgelassen hat von Deutschland. Gab hier und da eine Situation, wo Innenverteidiger dadurch sehr weit rausgezogen wurden, was aber eigentlich ja auch vorgesehen ist in dem System. Deswegen nicht die angenehmste Situation, aber muss man dann machen in dem Moment. Das war alles in Ordnung und das Problem war aber, dass natürlich tendenziell, wenn du tief stehst, wenn du irgendwo den Zugriff verloren hast, wenn du in die eigene Hälfte zurückgedrängt wirst und irgendjemand vom Gegner dann mal den Ball kontrolliert hat, dann ziehst du das normalerweise natürlich nicht durch, sondern musst dann schon irgendwie Richtung eigenen Strafraum in ein bisschen kompaktere Verteidigung, also in eine Strafraumverteidigung sozusagen zurückfallen, lässt dadurch an bestimmten Positionen los und dadurch müssen auch die Spieler, die weiter weg sind vom Strafraum, das bringt nichts mehr, wenn die dann weiter Manndeckung spielen, weil dann hinter denen irgendwelche Leute frei sind, deswegen fallen die dann auch ein bisschen in der Raumverteidigung zurück. Und am plastischsten sieht man das bei Musiala beim ersten Gegentor im Hinspiel, wo Musiala sehr, sehr eingerückt steht, dabei keinen Druck machen kann auf den, aus dieser Position nicht direkt Druck machen kann auf den Innenverteidiger von Italien und den Außenverteidiger, das war zwar in dem Moment Barella, der war auf der Außenverteidigerposition, den hat er auch nicht. Das heißt, Musiala fällt in eine raumorientierte Verteidigung zurück. Ballorientiert ist man trotzdem irgendwie mannorientiert, aber nicht aggressiv genug. Das war auch so ein Ding, dass dann, wenn du Mannorientierung gerade in der eigenen Hälfte spielst und dabei nicht aggressiv genug bist, dann lässt du dich rausziehen und wirst dann überspielt. Das ist worst of both worlds und das hatten wir ein paar Mal. Und dann hatten wir eben diesen Übergang in die Raumdeckung dazu noch, der dann inkonsequent war und nicht so ganz klar organisiert, weil in dem Moment, wo die Verlagerung auf Barella kommt, geht erstmal Raum kurz raus, also da überlegt Raum kurz, ob das jetzt sein Gegenspieler ist und dadurch ist der andere frei und dadurch wird der andere hinter ihm angespielt und dadurch fällt das Tor. Und das ist einfach so ein bisschen, da hat Deutschland viele, viele Situationen, die ein bisschen unorganisiert wirken im eigenen Verteidigen, weil man nicht nicht konsequent in eine kompakte und nicht konsequent in die auf richtige Weise passiv verteidigt, sondern immer mal wieder einzelne Spieler sich so rausziehen lassen in dieses so eins gegen eins und gleichzeitig die Ordnung im tiefen Verteidigen nicht so ganz klar ist. Das war dann mit Schlotterbeck besser, weil es nominell eben eine Fünferkette war und man dann noch ein bisschen einfacher zurückfallen kann und dann in der Fünferkette im tiefen Verteidigen auch die Zuordnungen einfacher sind als mit einer Viererkette, gerade auf so Verlagerungssituationen. Und deshalb war das schon ein Schritt nach vorne, aber hat man dann eben auch gesehen, wie beim zweiten Tor im Rückspiel, dass da trotzdem noch einige Schwächen da sind.
Da schließe ich direkt an, du hast den Schlotterbeck-Wechsel angesprochen. Dadurch wurde ja auch Goretzka ein bisschen befreit von Abwehraufgaben. Das hat man, also Goretzka haben wir schon angesprochen, der war überall auf dem Feld zu sehen, hat überall irgendwo geackert, aber er war deutlich effektiver, sobald er die Strafraumpräsenz öfter haben konnte. Und die konnte er halt in der ersten Hälfte vom Hinspiel nicht haben, weil er zu oft damit beschäftigt war, Politano und Barella mit zu verteidigen, weil die einfach Also ich habe die KMH-Werte nicht im Kopf, aber vom Gefühl her waren doch beide ein paar Schritte schneller als David Raum. So deswegen, also für Raum auf in unglückliche erste Hälfte, weil das einfach auch eine sehr, sehr starke Seite von Italien war. Genau, das wollte ich da noch zu ergänzen. Und was ich auch interessant fand, ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass Italien in dieser wilden ersten Hälfte im Rückspiel so viel anders gespielt hat als im Hinspiel. Da hat man ja schon sich einfach nicht locken lassen von Deutschland. Die Deutschen waren so, hier, kommt, kommt, wir geben euch Bälle, kommt, 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 rückt ein bisschen auf. Und das hat Italien aber, nö, wir bleiben hier, wir verteidigen hier weiter stoisch. Und aber im Rückspiel hatte ich das Gefühl, hatte man da, war man da besser vorbereitet auf deutscher Seite und konnte da andere Mittel anwenden.
Ich muss mich noch ganz schnell placken, weil ich gerade diese Pressing-Abhandlung habe. Und dieser Übergang, aggressives Pressing und passives Verteidigen, diese klare Unterscheidung ist, glaube ich, da echt wichtig. Und ich haue wahrscheinlich im Laufe der Woche noch das Spielverlagerung Academy Seminar Pressing Made Simple raus, wo gerade diese Themen sehr, sehr kompakt diskutiert werden.
Das ist ja auch quasi die Überschrift für die ganze Bundesliga. Also kannst du ja auch einfach sagen, ich rede über die Bundesliga. Pressing made simple. Christian.
Ja, ich fand also zum Beispiel, was schon, finde ich, zwei Riesenunterschiede war, also riesengroße Unterschiede zwischen den zwei ersten Halbzeiten. Also in San Siro in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass die Italiener da auch relativ wenig Probleme damit hatten, das Ganze zu verteidigen. Also auch wenn dann Deutschland da dann logischerweise viel wieder das Ganze in die Hand genommen hat, dann das auf mich, da haben sie wirklich, finde ich, wie jetzt Caro gerade gesagt, relativ stoisch verteidigt. Aber jetzt in Dortmund logischerweise durch das wirklich nochmal deutlich schärfere Gegenpressing und so, da sind sie logischerweise schon sehr oft, sehr früh logischerweise auch in Situationen reingekommen, die auch für eine Mannschaft, die vielleicht schon eher zu denen gehört, die auch mal unter Druck verteidigen können, vielleicht auch mal ein paar Minuten länger als andere Mannschaften, da haben sie schon ordentlich Probleme damit gehabt. Wobei ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also klar war das ich habe die Halbzeit auch als sehr, sehr stark der deutschen Nationalmannschaft erlebt. Aber so glorifiziert, wie sie dann wurde quasi danach auch so. Ich weiß nicht, ich habe mir extra noch mal ein paar Sachen angeschaut. Wenn ich mir so die ersten 20, 25 Minuten anschaue, da waren sehr viele logisch genau in diesen Sequenzen, sehr gute Gegenpressing-Sequenzen, sehr viele hohe Ballgewinne. Aber jetzt so richtig extrem Gefährliches ist dann oft auch nicht daraus entstanden, fand ich. Also für mich war es so ein bisschen beides. Das war logisch genau das, was Nagelsmann wollte. Und das haben sie auch gut umgesetzt, gar keine Frage. Und sicherlich entstammt vielleicht dem auch, dass die Italiener dann in den letzten Minuten vor der Pause dann halt auch da nicht nur in den Beinen, sondern auch im Kopf ein bisschen müde waren, weil es halt immer wieder die Wellen kamen. Aber jetzt für eine so eine sensationelle, unfassbar beste Halbzeit aller Zeiten Bezeichnung habe ich mir extra nochmal so die ersten 25 Minuten angeschaut, wo ich mir dachte, ja gut, in der Phase, wie gesagt, war halt dann am Ende, also hat jetzt Donnarumma nicht weiß Gott wie viel irgendwie zu tun gehabt, außer halt, und das ist jetzt zum Beispiel schon nochmal, um eine kleine Erkenntnis aus italienischer Sicht nochmal kurz mit einzuwürfeln, also die Erkenntnis, die sie davor schon hatten, die ist jetzt halt nochmal in den zwei Spielen nochmal krasser geworden, also defensive Standards, da muss sich Spalletti jetzt was einfallen lassen, weil das war jetzt zum wiederholten Male, das war gegen Frankreich, das hat ihnen Platz 1 auch in der Nations League gekostet, also in der Gruppenphase, sonst wäre es gar nicht erst zu Deutschland-Italien im Viertelfinale gekommen, das haben sie auch rein nur auf Standards gegen Rabiot zweimal verloren in San Siro, also da muss er definitiv was sich überlegen, weil klar hast du mit Kleindienst und mit Goretzka, dass die Deutschen da Größenvorteile hatten, das ist halt jetzt rein mal Natur gegeben, das ist schon klar, aber trotzdem, das Muster zieht sich ja bei den Italienern durch und da passt ja gestern dann auch mit rein und da war dann dieses Lapstick-Tor im Prinzip eigentlich, ja, wie soll man sagen, das Bild dazu quasi, dass dann auch
noch... Haben sie zumindest vermieden, dass sie ein Kopfballduell verlieren.
Ja, genau, also das war dann halt sozusagen...
Kopfballduelle hat Deutschland gewonnen, ja. In der ersten Hälfte.
Ich hatte zum Beispiel auch spät in der zweiten Hälfte war das Luftzweikampfverhältnis, war Deutschland, ich glaube, das war noch 70 oder 75 bei 77%. Und Das ist logischer was. Also wie gesagt, klar ist es schwierig, Kleindienst in der Luft zu verteidigen. Klar ist es die Wucht von Goretzka, das ist mir schon, oder Rüdiger und Thal dann auch, das ist mir schon alles klar. Aber logisch, da musst du trotzdem dann irgendwie eine Herangehensweise, eine andere finden. Und das wird, glaube ich, jetzt wirklich eine Hauptaufgabe fürs Spalletti, weil das, wie gesagt, um nochmal ganz kurz einen Fokus auf Italien zu haben, das zieht sich jetzt halt wirklich wie ein roter Faden. Spalletti hat zum Beispiel nach dem Hinspiel, als das 2-1 ja dann entscheidend per Standard fällt, gemeint, er möchte eigentlich gar nicht so viel drüber reden, weil je mehr er darüber redet, desto mehr wird es womöglich eine Obsession und das möchte er vermeiden. Also nur um zu verdeutlichen, das Thema defensive Standards ist bei den Italienern wirklich, ja, was jetzt die zwei Spiele auch nochmal offengelegt haben, ein sehr, sehr großes.
Ich fand das auch, dass die gerade die Anfangsphase der ersten Halbzeit wirkte gar nicht so dominant. Oder wirkte gar nicht so stark, dominant schon, aber jetzt nicht durchschlagskräftig. Ich habe dann irgendwann, ich glaube beim 1-0 oder so, auf die Schussstatistiken geguckt und war so, what? Weil es da irgendwie schon 8-1 oder so war nach 16 Minuten oder sowas. Weil ich glaube, es ist ein bisschen, es ist einerseits, also ich glaube, Deutschland war da so dominant, wie man gegen so einen tief verteidigenden Gegner sein kann, ohne was super, super, super gut zu machen. Weil sie hatten eine sehr gute Struktur, um relativ einfach um den Block außenrum zu zirkulieren bei Italien. Und dann relativ klare, simple Mittel, wie sie dann wirklich Druck machen wollen, was quasi primär einfach war, ja, Flanken von Kimmich oder Rüdiger auf Kleindienst plus Musiala einen Fuß spielen und dann gucken, was passiert. Plus gute Strafraumbesetzung. Was jetzt nicht die Welt ist, aber halt auch, du kannst halt gegen, wenn der Gegner so, also Italien hat er wirklich so passiv verteidigt, dass sie quasi, sie sind nicht mal richtig in die Flügelverteidigung reingeschoben, sondern war wirklich häufig im Grunde einer, der so ein bisschen am Flügel so ein bisschen passiv davor steht vor dem Gegner und dann dahinter 7 Spieler in der Strafraumverteidigung und noch die beiden Stürmer auch direkt davor. Also hyperpassiv von Italien, deswegen sowas kannst du jetzt auch nicht 1000 klare Chancen rausspielen. Und da hat Deutschland schon sehr vernünftig einfach und clever gemacht. Normalerweise gewinnst du die Halbzeit natürlich nicht 3-0, sondern wahrscheinlich 1-0. Aber das war schon eine Halbzeit, die du zumindest relativ sicher gewinnst. Und ich glaube, das war der Unterschied zum Hinspiel war eben, dass man es ein bisschen klarer und einfacher gemacht hat. Ich glaube, im Hinspiel hatte man die Idee, dass man so ein bisschen stärker noch über die Halbräume kommt. Und du hattest dieses, es ist immer wieder ein Sechser, der abgekippt ist, um in den Dreieraufbau zu kommen. Wollte man wahrscheinlich einen Mittelfeldspieler rausziehen. Das hat dann gar nicht geklappt, weil Italien einfach 2 Stürmer hatte. Und ich glaube dazu aber auch hat man im Hinspiel auch gesehen, dass diese Konstellation, also die Idee, um die nochmal zusammenzufassen, war im Grunde, dass du auf beiden Seiten so ein Dreier gespannt hast. Du hast links Burkhardt, Musiala und Raum und rechts hast du Kimmich, Amiri, Sané. Da war aber insgesamt ein bisschen um Musiala herum gefühlt ein bisschen zu wenig los und man ist auch gar nicht so viel auf die linke Seite gekommen und auf der rechten Seite Amiri und Sané haben da nicht wahnsinnig gut harmoniert. Also diese Idee, dass die beiden da so ein bisschen umeinander rotieren und dann irgendwie ins Spielen kommen, das hat irgendwie bei beiden nicht dazu geführt, dass sie besonders gut ins Spiel gekommen sind. Ich fand auch, also Amiri jetzt auf einmal so einzusetzen, wo er gerade in einer ganz anderen Rolle in der Bundesliga aufblüht, das hat mich schon sehr überrascht. Fand ich etwas kurios, hat auch nicht geklappt. Das ist wahrscheinlich auch abgeheftet unter, ja, wir hatten eine Idee, war ein Experiment, ist misslungen. Machen wir nicht nochmal, vermute ich mal. Und dann, danach hat man dann auf mit dem Dreieraufbau mit Schlotterbeck einfach auf was bisschen Einfacheres gesetzt und da waren dann die Abläufe vorne bisschen klarer und ein Mittelstürmer, der auf beiden Seiten helfen kann, hat da ein bisschen mehr Dynamik reingebracht vorne.
Mich würde gleich mal Max' Meinung zum Thema Erfolg durch Flanken, Fragezeichen, interessieren. Und noch zu der Sache, die erste Halbzeit gestern, dass die gar nicht so erfolgreich, weil ich verstehe die Argumentation spielerisch, aber allein vom Ergebnis und vom Ablauf, wann hat Deutschland das letzte Mal gegen eine große Fußballnation mit 3-0 geführt. Und ich glaube, diese ganze Geschichte trägt natürlich auch zu dieser Euphorie und dieser Überbetonung dessen bei. Was heißt Überbetonung? Also gerade auch durch das 2-0, durch diese Ecke, dann hast du da noch so einen 15-jährigen Balljungen, der da dann auch noch abgefeiert wird. Es waren viele MVP. Schöne MVP, viele schöne Geschichten irgendwie in dieser ersten Halbzeit drin. Aber so von Minute 12 bis Minute 40 war Italien da überhaupt einmal am Ball, frage ich euch. Und wodurch für mich so eine Dominanz entstanden ist, ist, dass jeder zweite Ball war bei Deutschland. Die so schnell den Ball zurückzuerobern, war wirklich, wirklich beeindruckend, fand ich. Und kompakt waren sie sowieso, kein Durchkommen. Also ja, aber für mich war gerade dieses auf zweite Bälle erfolgreich gehen ziemlich, ziemlich beeindruckend. Aber grundsätzlich glaube ich, dass eben dieser Spaß an der ersten Halbzeit vor allem durchs Ergebnis kommt und durch den Gegner. Also
ja, und ich glaube, also da habe ich dann gleich noch eine Frage an Christian. Es war ja so ein Gesamtkonglomerat und das kommt ja auch aus dem Hinspiel. Weil im Hinspiel hast du gesehen, das war ein sehr, sehr enges Ergebnis. Und klar, du kannst dich sehr darüber freuen, dass Deutschland da gewonnen hat. Und das war auch eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Derjenige, der aber das Glas halb leer sieht, der würde sagen, naja, von 4 Hälften gegen Italien waren 2 von Ausrichtung und Personal nicht so wirklich gut und 2 waren sehr gut und deswegen hat sich's ausgeglichen. Und vor diesem Hintergrund war es eben einfach auch überraschend, dass Deutschland das so dominiert hat. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Das Hinspiel wurde zwar gewonnen, aber es war ein enges Spiel. Das hätte in jede andere Richtung auch ausgehen können und keiner hätte sich beschwert. So, ein Unentschieden wäre völlig in Ordnung gewesen, genauso wie ein italienischer Sieg. Und das kommt dann, glaube ich, noch mit dazu. Zu den Flanken, glaube ich, also Flanken sind natürlich in dem Spiel jetzt wichtig gewesen, weil du zum einen mit dem Kleindienst jemand hattest, der auch aus schwieriger Körperhaltung die aufs Tor bringt. Das ist schon mal das, was ganz oft fehlt bei Flanken. Deswegen hat es hier sehr gut funktioniert.
Oh, da muss ich kurz reingrätschen. Ich fand dieses, ich musste denken bei dem Kopfball vor der Ecke zum zweiten Tor dann, wo also diese zwei Schritte weg und dann aus dieser Rückwärtsbewegung direkt in den Kopfball und super druckvoller Kopfball. An welchen Sportler erinnern wir uns?
Dirk Nowitzki. Du wahrscheinlich an einen Basketballer, oder?
Michael Jordan.
Okay, gut. Nah dran, ja.
Der auch dieses weg vom Korb und dann daraus direkt so eine Dynamik entwickeln, muss ich ein bisschen dran denken. Das ist schon ein krasses Mittel, weil wie willst du das verteidigen? Ja. Du kommst ja nicht mit ihm mit. Du musst ja Richtung Tor verteidigen. Das heißt, in dem Moment, wo er 2 Schritte weggeht vom Tor, ist er safe frei. Das kannst du nicht verteidigen. Und wenn er dann aus so einer Bewegung so einen Druck entwickeln kann und du solche Flanken schlagen kannst, das ist dann schon.
Genau, und das ist aber der zweite Teil dessen. Also natürlich hat das Kleindienst gut gemacht, auch wenn man so ehrlich aber sein muss, selbst bei so hervorragenden Kopfbällen ist die Rate derjenigen, die dann reingehen gegen einen Torhüter wie Donnarumma, dann auch nicht so groß. Also ja, es hat dann zum 2-0 geführt, aber erstmal war es dann doch eine Ecke, die man aus wenig geholt hat. Und jetzt kommt aber ein zweiter Aspekt und da würde mich nämlich die Meinung von Christian interessieren. Denn 2 Dinge waren ja wirklich zu sehen bei Italien und zwar über beide Spiele hinweg. Das eine war fehlender Druck auf Flankengeber. Natürlich im Hinspiel in der zweiten Hälfte noch viel krasser als im Rückspiel. Da hat Kimmich viel zu viel Zeit bei der Hereingabe, gerade vor dem 1-1. Und das zweite war eben dann die Kopfballschwäche in der Innenverteidigung. Wir haben es gerade schon angesprochen. Du hast gerade auch schon erklärt, Martin, warum manches dann auch schwierig zu verteidigen ist. Aber was ja darüber hängt, und das kommt eben, glaube ich, dann auch zu der Bewertung mit dazu, warum man die erste Hälfte so dominant aus deutscher Sicht sehen kann, ist diese Uneinigkeit und dieses, also dass dieses 0-2, das fällt ja, das ist nicht nur ein lustiges Tor und ein kurioses Tor, sondern es passt ja 1-1 zu dem, wie sich das italienische Team zu diesem Zeitpunkt präsentiert hat. Nämlich in einer ständigen Diskussion mit sich und mit allen außenrum und auch in der, ja fast schon, also es sah zumindest nicht sehr einheitlich aus, wie man da agiert hat auf dem Feld. Christian, was denkst du denn darüber? War das jetzt symptomatisch für den aktuellen Zustand oder sind da viele Dinge zusammengekommen?
Also es sind schon viele Dinge. Also nochmal auf das, ich weiß nicht, ob ich mich davor klar genug ausgedrückt habe. Ich fand die erste Hälfte in Dortmund sehr beeindruckend von Deutschland. Ich fand nur, ich glaube, Martin hat es auch gesagt und da würde ich voll mitgehen, ich glaube, dass selbst so eine erste Hälfte normalerweise nicht mit einem 3-0 endet, weil ich sage mal so, so viel jetzt über dieses Tor hier geredet wurde, das 2-0, das wird so nicht mehr fallen. Also das so ein Tor kriegen die Italiener nie wieder. Das ist eine Lehre, die die daraus ziehen. Und dann weiß ich auch nicht, wenn das Tor so fällt, ob dann auch noch kurz vor der Pause das 3-0 fällt. So, das nur als Einordnung. Aber das nimmt ja nichts davon weg, dass Deutschland logischerweise sehr, 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 sehr viel in dieser ersten Halbzeit richtig gemacht hat. So, jetzt zu den Italienern zurück. In der Innenverteidigung war, was mich überrascht, also man muss ja damit anfangen, in San Siro hat Bastoni als zentraler Mann in der Dreierverteidigung gespielt und das ist nicht seine Position. Und das hat man spätestens beim Tor von Kleindienst gemerkt, weil da verliert er ihn. Ja, das war einfach nicht gut. Und da merkt man ihm, finde ich, an. Also für mich ist Bastoni ein herausragender Innenverteidiger, aber er fühlt sich halt schon eindeutig am wohlsten auf dieser halblinken Position, wenn er einen im Zentrum hat, an dem er sich orientieren kann, was bei Inter in dem Fall Acerbi meistens ist oder was dann bei der italienischen Nationalmannschaft über kurz oder lang womöglich Buongiorno werden könnte, aber dem fällt halt einfach noch die internationale Erfahrung, ganz einfach. Das hat man logisch in Dortmund jetzt auch wieder gesehen und deswegen, glaube ich, wird für den die nächste Saison wahnsinnig wichtig, weil da wird das erste Mal mit Neapel Champions League spielen und deswegen glaube ich schon, dass der aus der nächsten Saison viel mitnehmen kann, aber der hat halt bis jetzt noch kein einziges internationales Spiel gespielt, außer jetzt U-Nationalmannschaften quasi. So, also im Hinspiel hat mir das nicht gefallen, was Bastoni da auf der zentralen Position gemacht hat. Und jetzt im Rückspiel war er dann wieder auf seiner angestammten. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, den Fehler, den er vom 0-3 eben macht, wo er da unter Druck quasi den Ball, ich weiß nicht, während den Abfang, ob es Stiller ist oder wer es, Schlotterbeck war es, genau. Das ist halt auch nicht Bastoni-like. Und das ist aber auch, wenn man sich das genauer anschaut, da ist er plötzlich im halbrechten Raum unterwegs und da fühlt er sich auch überhaupt nicht wohl, weil er eben nochmal auf Inter in diesem halblinken Dreierraum mit Di Marco vor sich, der mir jetzt hier halt auch gefehlt hat. So, das nur so viel zur italienischen Defensive, die eben in dem Fall halt auch nicht wirklich harmonisch abgestimmt war, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Und da landen wir jetzt schon, weil das war zum Beispiel ein großer Kritikpunkt auch an Spalletti jetzt nach gestern, die Aufstellung. Also er hat schon einiges jetzt, also ich probiere es dann gleich zu erklären. Ich glaube, es gibt schon Gründe dafür, warum, aber logisch rein faktisch. Also er hat Gatti gebracht, ist schon klar, er wollte mehr Zentimeter haben, weil er verstanden hat, dass er die brauchen kann. Aber das ging halt überhaupt nicht auf, weil die Zentimeter von Gatti kamen überhaupt nicht zur Geltung und im Gegenteil kamen seine Schwierigkeiten im Spielaufbau, weil das Gegenpressing von Deutschland so gut war in Halbzeit 1, kamen da alle sozusagen Mängel von Gatti zum Vorschein. Plus war da halb rechts meistens Musiala sein Gegenspieler. Ja, und Gatti gegen Musiala auf engen Raum ist halt ein Mismatch. Punkt. So, müssen wir gar nicht lang drüber rumreden. Dadurch, dass du Gatti reingezogen hast, hast du Di Lorenzo auf die Schiene geschoben und da fühlt er sich halt einfach auch nicht so wohl. Das kann der machen, aber da bringt er nicht viel von dem, was seine Stärken sind. Und vor allen Dingen, du hast halt Politano draußen gelassen und Politano war eigentlich der Mann, der Nagelsmann die größten Probleme im Hinspiel bereitet hat. So, deswegen hat er viel in der Statik verändert, das dem deutsch-italienischen Spiel überhaupt nicht zugute gekommen ist. Aber da, und da möchte ich ganz kurz auf so einen übergeordneten Punkt rein, man darf halt auch nicht vergessen, diese Mitte März Nationalmannschaftsspiele, finde ich, sind immer ziemlich, wie soll ich sagen, undankbare für die Spieler, weil die gerade jetzt hier in der mitentscheidenden Phase des der Clubsaison reinkommen, dass die Intensität wahnsinnig hoch ist. Ich habe es mir extra rausgesucht. Bastoni hat seit Weihnachten vor den zwei Länderspielen Deutschland 21 Pflichtspiele bestritten. Weil die Italiener hatten ja keine Winterpause, die haben durchgespielt, die hatten im Jänner auch noch die Supercup in Saudi-Arabien. Also Bastoni spielt seit 6 Wochen nur englische Wochen. So, das soll jetzt keine Ausrede sein, nicht falsch verstanden. Es ist nur mal, um es darzulegen. Ich habe es verglichen, ich glaube, Kimmich hat in derselben Zeitraum 5 oder 6 Spiele weniger. Also ein Bayern-Stammspieler hat in der Zeit 5 oder 6 Spiele weniger. Das ist jetzt die Belastung, die körperliche. Und dazu kommt aber halt eben, jetzt ist die Phase, jetzt geht's drum, werde ich Meister, komme ich in der Champions League ins Viertelfinale. Und deswegen sind für mich immer diese März-Nationalmannschaftsspiele ein bisschen schwerer zu bewerten, weil da, glaube ich, auch unterbewusst so vielleicht, ich weiß nicht, ob es körperlich, Konzentration, was auch immer. Also man hat dieses Deutschland Italien war sensationell, weil beide unbedingt wollten. Und ich glaube, egal, wenn es auch Freundschaftsspiele gewesen wären, wären die genau gleich gelaufen, weil die hatten beide vieles zu beweisen und deswegen war das wunderschön. Aber in den Nuancen, die du dann eben brauchst, fehlt dir dann vielleicht manchmal. Und für mich war beispielgebend aus italienischer Sicht vor dem 0-1, also vor dem Elfmeter, da laufen sie, was sie auch in San Siro teilweise, fand ich ja ganz gut gemacht haben, situativ sind sie hoch angelaufen und auch, da laufen sie mit 5 Mann hoch an und dann aber stimmt das Timing nicht und ich weiß nicht, ob der Ball auf Stiller durchgeht, da ist plötzlich ein Passweg im Zentrum offen, obwohl sie hoch anlaufen und dadurch entsteht dann der Raum und am Ende ist dann, entsteht dann der Elfmeter und das war für mich so vom Gefühl her so, das stimmt halt eine Kleinigkeit nicht, aber da das diese Kleinigkeit nicht stimmt, quasi kommt dann dieser Elfmeter damit heraus. Und das meine ich eben, ich glaube, Spalletti hätte gerne Politano nochmal gebracht, aber von Donnerstagabend auf Sonntagabend mit Reise, mit der ganzen Intensität, die die Spieler gerade hatten, wusste er wahrscheinlich, das bringt es im Moment nicht, den von Anfang an zu bringen. Während er, glaube ich, in einem K.O.-Spiel gegen Deutschland mit den Erkenntnissen, die er aus San Siro hatte, hätte er ganz sicher Politano von Anfang an gebracht. Aber nochmal, nicht falsch verstehen, das soll keine Entschuldigung oder Ausrede sein. Ich wollte es nur mal einordnen, glaube ich, durch diese März-Spieltermine.
Ich meine übrigens, dass das erste Tor aus einem Konter kam. Ich glaube, da war Atalanta sich im Ballbesitz vorher, meine ich.
Nee, das habe ich noch ziemlich genau vor Augen. Also da laufen die Italiener ziemlich hoch an, halt deutscher Spieler vor, ich glaube sogar relativ nah am 16er, machen auch Druck, aber dann geht plötzlich wirklich im Zentrum ein Passfenster auf. Und dann sind halt 5 Mann überspielt und dann spielen sie es gut zu Ende und am Ende ist dann eben dieser Elfmeter. Und da hatte ich, wie gesagt, das war nur mein Gefühl, ich kann das logisch nicht belegen, aber da dachte ich mir, wenn da die nicht nur die Abstimmung, sondern vielleicht auch die Intensität ein Tick besser ist, dann geht dieses Passfenster nicht auf und dann vielleicht entsteht nicht die Situation, die zum Elfmeter führt.
Ich finde das ganz wichtig, was du sagst mit dem Zeitraum Anfang März. Übrigens finde ich, auch wenn es deutlich weniger Spiele sind, kann man das so auch auf Deutschland übertragen. Ich habe jetzt auch ein paar Mal gehört und gelesen, Freundschaftsspielwechsel. Ja, aber was willst du denn machen? Leon Goretzka mit einer zwickenden Oberschenkelrückseite weiterspielen lassen? Das kann man nicht machen. Also klar, Nations League K.O., aber trotzdem fallen ja dadurch Freundschaftsspiele weg, in denen man experimentieren kann, besser, ohne dass es jetzt ein Weiterkommen oder kein Weiterkommen bedeutet. Du musst es ja trotzdem irgendwie mit reinbringen in diese Nations League. Und auch für mich war der Wechsel, die Auswechslung, die am meisten den Unterschied gemacht hat in der zweiten Halbzeit zwischen Deutschland und Italien, dass Angelo Stiller draußen war. Der hat auf der Doppel-6 zusammen mit Goretzka einen Bombenjob gemacht, finde ich. Und das konnte Pascal Groß jetzt nicht in dem Umfang auffangen, aber das ist auch nicht schlimm, weil du musst diese Wechsel machen. Du kannst nicht Spieler in einem Nations League Rückspiel im Ende März, wenn noch die ganze Saison von jedem Verein entschieden wird, die meisten noch um irgendwas spielen, machst du ja keine Spieler kaputt, in Anführungszeichen, um in der Nations League weiterzukommen. Deswegen sind das keine Freundschaftsspielwechsel, sondern Wechsel, mit denen man Spieler schont, die das vielleicht auch brauchen. Deswegen finde ich, kann man das schon sehr gut verstehen, warum dann auch sehr gute Spieler rausgenommen werden.
Absolut. Ein Satz vielleicht noch ganz kurz zu den Italienern, der da auch mit reinpasst, ist Ricci zum Beispiel. Ricci ist, mit dem geht Spalletti seit dem Herbst, dem vertraut er, das ist auch gut so, aber Ricci auch zur Erinnerung, der spielt bei Torino, der hat auch noch keine einzige internationale Erfahrung, keine einzige, das ändert sich hoffentlich im Sommer, weil der gute Aussichten hat, dass der zu einem Großen auch wechselt in Italien und dann hoffentlich halt auch nächstes Jahr europäische Spiele bekommt. Aber der, fand ich, war halt gestern, der ist wahnsinnig elegant, der ist, wenn du in dem dominanten Spiel, ist der ein Plus zu Rovella, weil der einfach noch mehr Geometrie hat, noch mehr Passqualität. Aber in der ersten Halbzeit gestern war der überfordert, weil der, Achtung, auch da, der hat die Physis zum Beispiel gar nicht. Also der konnte die Physis von Goretzka und allen dem, die da herangeflogen sind, überhaupt nicht matchen. Und deswegen glaube ich, dass Spalletti, aber logisch, er muss den ja auch irgendwann jetzt mal bringen in den Spielen. Er muss ja, wenn Ricci das nicht über den Clubfußball bisher sozusagen diese internationale Erfahrung sammeln konnte, dann muss das halt auch mal in so ein Spiel. Aber ich glaube, ich würde jetzt vermuten, wenn wir jetzt in einem großen Turnier gestern gewesen wären, glaube ich, wäre er nicht mit Ritschi gegangen. Und nicht, weil er ihm nicht vertraut, sondern weil er weiß, dass er gegen diese deutsche Mannschaft, so wie sie sich auch im Hinspiel präsentiert hat, dass das nicht die ideale Konstellation ist. Und so viel eben wieder zum Thema, das fällt halt auch, glaube ich, damit rein, dass, obwohl das ja so großartig war, was die beiden da jetzt gezeigt haben in beiden Spielen, trotzdem ja beide Trainer auch ein bisschen schauen müssen, dass sie schon auch irgendwie, weil bei allem Respekt, Nations League ist Nations League, es geht darum, was nächstes Jahr im Sommer passiert. Und dementsprechend mussten beide halt auch ein bisschen was probieren.
Ritschi hatte übrigens in der ersten Halbzeit trotz allem eine 100% Passquote.
Ja,
verrückt. Aber das bringt uns ja auch schon wunderbar zum zweiten Thema. Also zum einen haben wir so jetzt schon auch mitbesprochen, warum eben vielleicht auch mancher Wechsel dann im Rückspiel in der zweiten Hälfte auf deutscher Seite passieren musste. Also sehr schön, dass ihr beide das da schon gerade mit reingebracht habt. Und dann aber auch genau dieser Aspekt, man muss und man will ja auch Dinge probieren. Und ich glaube, da landen wir ein bisschen dann auch wieder bei der ersten Hälfte im Hinspiel, nämlich Amiri und Burkhardt, direkt in der Startaufstellung. Martin, du hast schon angesprochen, Amiri in anderer Rolle als bei Mainz 05 und Burkhardt manchmal etwas unentschlossen, von welcher Seite er jetzt den Innenverteidiger anlaufen soll. Da gab es eine sogar ein bisschen kuriose Szene. Was sagst du denn jetzt mit den Erkenntnissen, die wir gewinnen konnten, zu dieser Ausstellung und zu diesen beiden Spielern?
Gar nicht so leicht, ein Urteil zu fällen. Ich fand für Burkhardt was ein sehr undankbares Spiel in letzter Instanz, weil einfach die taktische Idee nicht so ganz, also eigentlich was für beide ein undankbares Spiel, weil die taktische Idee nicht ganz gegriffen hat und im Falle von Amiri er auch noch eine Rolle spielen musste, die ihm jetzt nicht so gut gelegen hat, wie Nagelsmann das wohl antizipiert hat. Burkhardt war sehr darauf fokussiert, die Ablagen auf Musiala zu spielen. Das hat er auch gut gemacht, aber ansonsten hat er dann nicht viel Effekt haben können. Hatte aber dann auch immer mehr oder weniger zwei Gegenspieler gegen sich so und Deutschland ist halt, wie gesagt, wenig auf diese Seite gekommen und überhaupt wenig besonders nach vorne gekommen in dieser Halbzeit. Und im Pressing hat er so ein bisschen eine Freirolle gehabt, die hat er, du sagst, war sich nicht ganz sicher, von wo er anlaufen soll, ich glaube, er sollte da auch ein bisschen improvisieren und ein bisschen für zwei Leute arbeiten, was nicht immer ganz einfach ist, ich fand, das hat er gut gemacht, aber so richtig kann man jetzt über Burkhardt, glaube ich, bei dem Spiel nichts sagen, da braucht man ein Spiel, wo er ein bisschen besser reinpasst, vielleicht kann man festhalten, dass Kleindienst insbesondere gegen Dreierketten eine bessere Wahl ist, weil er jetzt wechsle ich komplett das Thema, weil ich finde das Thema Kleindienst viel interessanter nach diesen Spielen, dass er eine coole Mischung reinbringt aus, dass er einerseits ein permanenter Zielspieler ist, erstens im Aufbau, wenn du gegen hohes Pressing bist, gab es paar Situationen, wo man gut über ihn auflösen konnte und wir haben vorhin schon die Kopfballquote diskutiert, die kommt natürlich auch dadurch, nicht nur, dass das Kleindienst da sehr gut ist, sondern auch, dass er sehr gut eingebunden war und die Spieler halt genau wussten, wann spielen wir einfach den Ball auf Kleindienst und wie spielen wir den Ball auf Kleindienst und die kamen auch sehr gut an. Ein Stürmer kann so kopfballstark sein, wie er will, wenn der Ball 10 Meter neben ihm landet und er nicht hinkommt, dann bringt ihm das nichts. Das hat Kimmich einmal feststellen müssen in der zweiten Halbzeit. War zwar nur 1 Meter und keine 10 Meter, aber gleicher Effekt. Und dann ist er natürlich auch Zielspieler für die Flanken. Dazu noch Kleindienst und bringt noch eine coole Dynamik rein, dass er immer wieder neben dem zentralen Innenverteidiger, den er primär beackert, auch immer wieder ausweicht auf die seitlichen Innenverteidiger und so schöne Bewegungen macht wie vor dem Elfmeter, wo er komplett auf die Seite rausgeht und dann wieder diagonal in die Tiefe startet. Also Kleindienst ist wirklich, verbindet gerade so ein bisschen ein mitspielendes Element und dieses Wandspieler-Ding mit Kopfballspieler, Strafraumstürmer, mit so ein bisschen dieses Raumdeuter-Ding, dass der vorne auch viel seitlich unterwegs ist und so. Und das ist ja das, was Burkhardt vor allem reinbringt. Ne, das ist ja Burkhardt, der bewegt sich in der Linie lang, der geht dann immer wieder diagonal tief. Und wenn Kleindienst das auch noch macht, neben dem, dass er ein geiler Wandspieler, Zielspieler ist, dann spricht wenig für Burkhardt in der Situation.
Ja, Burkhardt hatte auch das Pech in der ersten Halbzeit, dass er halt so bespielt wurde wie Kleindienst, Flanken rein, damit kann Burkhardt halt nicht so viel anfangen wie Kleindienst. Und ansonsten fand ich auch, also Amiri hatte kaum Einfluss auf das Spiel. Ich finde es interessant, wenn man das mal so überlegt, dass tatsächlich in der ersten Hälfte gegen Italien im Hinspiel war gar nicht von allen, die neu reinkamen, war Leon Goretzka halt überragend, hat alle überstrahlt. Aber David Raum, bin ich vorhin schon drauf eingegangen, Amiri kaum Einfluss, Burkhardt hatte Pech dadurch, wie er eingebunden wurde, dass ihm das nicht so sehr liegt, war mein Eindruck. Pascal Groß, stellvertretend für Borussia Dortmund im Moment. Wo war er? Und ja gut, dann halt die bewährten Kräfte. Jamal Musiala wurde von Italien von Anbeginn an als die Gefahrenquelle ausgemacht und damit absolut belagert.
Völlig zu Recht.
Hatte trotzdem ein paar gute Aktionen, aber jetzt nicht so wie man schon anders gesehen hat. Also ja, es gab
eine Szene,
hat gar nicht mal so gut funktioniert in der ersten Hälfte gegen Italien. Und umso interessanter, wie es dann durch Wechsel, vor allem Schlotterbeck und Kleindienst, Leveling und Adeyemi, würde ich da jetzt erstmal vernachlässigen.
Wie es dann besser wurde, ja.
Ich würde sagen, im zweiten Spiel gab es eine Szene, da wurde Musiala nicht als Gefahr identifiziert.
Ja. Ja gut, da hatte man halt noch was auszudiskutieren. Ja, aber das ist ja interessant, dass man, wie viel man dann eben dann doch nochmal im Detail drüber sprechen kann. Also, weil, wenn Deutschland ausscheidet gegen Italien, das wäre sehr gut möglich gewesen. Wer weiß, ob wir dann drüber gesprochen hätten. Mensch, nach dem wichtigen Spanienspiel bei der EM, jetzt wieder in einer ersten Hälfte einen taktischen Plan sich zurechtgelegt, der zwar auf dem Papier gut war, der aber A, nicht funktioniert hat und B, dann erst in der Halbzeit korrigiert werden konnte durch das Personal, das auf dem Feld war. Ich finde die Diskussion aber ein bisschen zu, also die Fallgröße ist einfach zu klein, um da jetzt wirklich schon eine Diskussion aufzumachen. Aber es wäre eben möglich, so über diese Spiele zu sprechen. Und genauso, so hat es ja Christian gerade auch schon für Italien gemacht, ist das ja auf italienischer Seite auch so gewesen. Du willst manche Dinge ausprobieren, du musst manche Dinge ausprobieren, du machst Dinge anders als bisher, weil du dich am Gegner orientierst. Na, und dann klappt es halt in manchen Teilen ganz gut und in manchen Teilen fällt dir dann vielleicht auch das Spielpech vor die Füße. Also auch in der ersten Hälfte in Dortmund gab es diesen einen langen Ball auf Kane, den hat dann Baumann abgefangen und das war dann letztlich keine Gefahr. Aber das Mittel, was da funktioniert hat, das war zwar nicht exakt so wie im ersten Spiel, da war es ja eher so Pass auf den Flügel und dann hinter die Kette gespielt, aber der Ball hinter die Kette, das Timing mit dem Laufweg, das war alles wunderbar und du hast auch gesehen, also wenn du dich bei Deutschland an Musiala orientierst, würde ich ja sagen, ich weiß nicht Christian, wie du das siehst, bei Italien, also für Barella kann man sich schon was überlegen, was man damit eben macht, dass der ja auch einfach nicht so leicht zu greifen ist, dadurch, dass er sich halt dahin schiebt, wo er irgendwie seinen Platz findet für den Aufbau.
Also Barella ist für mich, also war jetzt, ich fand ihn in den beiden Spielen gar nicht so stark, würde ich auch diese Inter-Ding mit reinnehmen, weil er halt auch die spielen und spielen und spielen, aber ich finde halt, Barella ist immer ein X-Faktor und dieses 1-0 im Hinspiel zeigt es halt perfekt, weil es ist so, ich musste das so grinsen, als ich dann die Totale sah, weil es sind halt so Barella-Dinge, die macht er halt bei Inter auch regelmäßig. Also es ist ganz egal, auch wenn er als halbrechter Mittelfeldspieler, sagen wir mal, erstmal auf dem Spielplan steht, der hat halt so gute raumdeutende Qualitäten, dass der findet diese Räume und der kreiert und dieses Martin und Karums ja vorhin, weil wir ja über diese Szene da besprochen haben, das war für Raum auch unfassbar schwierig, weil der war da in dem Moment 1-2 und das ist Barella quasi und dementsprechend wird für die Italiener, ich sage das immer wieder, wenn die Italiener dann wieder mal bei einem großen Turnier oder wie auch immer, wenn sie weit kommen wollen, dann ist Barella einfach mit der größte X-Faktor, weil sich der so gut Gegnern entziehen kann, dann bringt aber auch diese läuferische Aktivität mit, ist ja immer unterwegs und hat einfach Spielintelligenz, was er bei Inter jetzt in den letzten 1-2 Jahren auch nochmal gesteigert hat. Also Barella, ja, darum geht es viel. Tonali aber auch, ich meine, hat man jetzt schon gesehen, auch unabhängig vom Tor im Hinspiel, der bringt ihnen schon auch viel. Und ich wollte eine Sache noch sagen, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Egal, vielleicht fällt sie mir noch ein. Nee, aber definitiv, also Barella und Tonali, die werden für diese italienische Mannschaft, die sind zentral im wahrsten Sinn des Wortes. Also die brauchen sie in Topform. Achso, stimmt, was ich sagen wollte, ist noch, was wir nicht vergessen dürfen, auf beiden Seiten, da hat ja auch noch vieles gefehlt. Weil wenn jetzt Wirtz bei Deutschland mit dabei ist, dann kannst du dich logisch als Gegner auch nicht mehr so einfach auf Musiala sozusagen konzentrieren, weil dann hast du ja einen zweiten Kollegen da in der Richtung. Und umgekehrt auch bei den Italienern zum Beispiel, das Fehlen von Di Marco ist halt auch...
Oi. Da ist er uns verlustig gegangen. Ich habe hier schon die Fehlermeldung ein bisschen zuvor bekommen. Also wir merken uns, dass wir, wenn Christian wieder zurückkehrt, passenderweise wir über die Ausfälle sprechen. Ich glaube, das ist jetzt eine Metapher, die ist fast zu krass. Aber weil wir gerade beim Personal sind und bei Spielern, die essentiell sind für beide Teams, ihr beide seid so ein bisschen über ihn hinweggegangen, deswegen muss ich nochmal direkt danach fragen. Caro, beginn gerne mal. Ah, Christian ist wieder da, du kriegst gleich wieder das Wort. Aber Caro, was würdest du denn sagen zur Leistung von Leroy Sané und seiner Rolle, die er in beiden Spielen gespielt hat?
Ui, da bin ich eventuell auch ein bisschen mit Absicht drüber hinweggegangen, weil man will ja auch nicht immer dasselbe sagen. Also ich würde gerne Leroy Sané einfach mal stringent auf dem Flügel sehen. Ich glaube, dass ihm das entgegenkommen würde. Und das, was ich immer sage und ich nochmal sagen wollte, ist, ich finde Leroy Sané sehr aktiv, fleißig, aber da kommt nicht viel bei rum. Das ist halt das für mich Frustrierende an der Sané-Rolle. Und deswegen würde ich ihn in der Nationalmannschaft gerne vielleicht auf dem Flügel stringent sehen. Ich glaube, das würde ihm entgegenkommen. Ansonsten ja, ist nicht viel bei rumgekommen, würde ich sagen, obwohl er ja durch seine Geschwindigkeit und seine Fähigkeiten trotzdem Gefahr ausstrahlt, aber wird nicht umgesetzt. Ja.
Du musst halt auch die Fähigkeit haben, sie einzusetzen.
Und er hat Italien ins Spiel gebracht. Also das 49. Minute, wenn dieser Pass, wäre der Pass nicht gewesen, wäre Italien nicht rangekommen in der 9. direkt zu Beginn der zweiten Hälfte. Und dann wäre das vielleicht das Spiel anders verlaufen. Also ich will das nicht überbetonen, weil Fehler passieren. Aber drei Tore für Deutschland in der ersten Hälfte war vielleicht ein bisschen hoch. Ich sag drei Tore in der zweiten Hälfte für Italien war vielleicht ein bisschen hoch. Und das ist ganz klar durch einen Fehler, bringt man Italien da zurück ins Spiel. Aber eine Szene will ich nicht überbetonen, aber das trägt natürlich auch dazu bei, dass Sané wieder so eine, jetzt nicht die Erfolgsgeschichte schreiben konnte wie Goretzka, obwohl er ja qua Talent und Ausstrahlung auch das Potenzial hätte, zu so einem Durchstarter nochmal zu werden irgendwann, aber noch ist es nicht so weit.
Ich find interessant, dass du sagst, würdest ihn gerne mal auf dem Flügel sehen, weil ich glaube, dass macht schon ein bisschen genau das Fass auf, was gerade ein ziemlich großes Fass ist, nämlich das, wie setzt man denn Leroy Sané optimal ein? Weil unter Nagelsmann hat er vielleicht mit seine beste Karrierephase gehabt bei den Bayern und hat da relativ konstant, glaube ich, Zehner gespielt, ne? Und war da echt stark, aber war natürlich auch im gesamten Nagelsmann-System genauso, also das war halt alles auch so aufgebaut, dass es genau passt. Jetzt ist er häufiger Winger, manchmal rechts, manchmal auch links. Und dann da ist es nicht nur die Position ist die eine Frage. Ich finde, die größere Frage ist eigentlich die Einbindung. Wann und wie viel spielst du ihn an und was erwartest du von ihm, was er tut? Weil ich manchmal glaube, ob er nicht sich viel mehr darauf fokussieren müsste, in die letzte Linie reinzuarbeiten, mit ein bisschen tiefen Läufen, mit ein bisschen abwarten, dass er einen Ball bekommt. Und dann kannst du aber natürlich auch argumentieren, dass du ihn einsetzen kannst, dass er viel zum Ball entgegenkommt, ein bisschen in tieferen Räumen auch den Ball bekommt, ein bisschen erstmal am ersten Gegenspieler vorbeidribbelt und dann eine Dynamik erzeugt und dann weiterspielt. Und jetzt in dem Spiel war es so ein bisschen was dazwischen, dass er so im Halbraum die ganze Zeit so ein bisschen rumpendelt, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer und dann versucht dort Situationen zu finden, wo er vielleicht mal gegen Gegenspieler aufdrehen kann oder so. Und da hat er aber dann vor allem im ersten Spiel dann wenig Bälle überhaupt gekriegt. Das ist so ein bisschen eine Problematik, dass sich Nick so hundertprozentig, dass sich keine Spielweise und keine Position hundertprozentig aufdrängt, meines Erachtens. Und allerdings muss man fairerweise vielleicht auch sagen, dass das dann auch ein bisschen an ihm selbst liegt, weil er ja unterschiedliche Rollen spielt und in keiner hundertprozentig überzeugt. Er hat ein bisschen zu viele schwache Momente dabei und es fehlen vor allem die guten Momente einfach ein bisschen zu sehr.
Ja, und ich muss sagen, was mir in beiden Spielen aufgefallen ist, war, dass wenn du mal einen schnell vorgetragenen Angriff von Deutschland hattest, weil es die Situation hergegeben hat, und das ist ja immer besser als der langsame Angriff, weil er schwieriger zu verteidigen ist, dann war oft Sané der Punkt, an dem das Tempo dann doch ein bisschen ins Stocken kam. Und so ganz kann man es immer nicht ganz verstehen, weil er hat ja eigentlich sowohl die Technik als auch die Geschwindigkeit, um eben das Tempo hochzuhalten. Aber weil er dann eben damit spielt, ziehe ich jetzt nach innen, gehe ich außen vorbei, warte ich noch, ob jemand hinterläuft, spiele ich den Steckpass und so weiter und so fort. Und da sind mir schon einige Situationen hängen geblieben jetzt in den beiden Spielen, wo es einfach dann im Nachhinein nicht die beste Entscheidung war, ist sehr ungerecht und so weiter und es sind auch nur sehr wenige Spielminuten, aber genauso wie Julian Nagelsmann müssen wir auch auf Grundlage dieser Minuten ja darüber sprechen, wie gut das alles einzuschätzen ist. Deswegen wollte ich Leroy Sané nochmal ansprechen, auch wenn ich mir schon gedacht habe, wir werden da jetzt nicht den Heiligen Gral finden, aber ich glaube, dass Sané eben wieder eine Diskussion werden wird, genauso wie auf der anderen Seite wir die Positivdiskussion, die wir vor der EM schon hatten, nämlich was ist die Doppelsechs der Zukunft, also das wird auch wieder ein Thema werden, weil da haben wir eben, also wir haben die Comeback-Story des Jahres, Leon Goretzka ist auf einmal wieder Prime Bochum Leon Goretzka. Okay, vielleicht bin ich sogar ein bisschen zu weit nach hinten gegangen, aber ihr wisst, was ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Angelo Stiller, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben aber auch gesehen, Pascal Groß hat halt nochmal eine andere und besondere Qualität. Muss man fragen, ob es die immer braucht, wenn dann zum Beispiel ein Schlotterbeck auch mit auf dem Feld steht, der eben diesen linken Innenverteidiger / Linksverteidiger in Personalunion spielen könnte. Aber ich glaube, das sind alles, ehrlich gesagt, sehr viel Diskussionen, auch die in die Zukunft zeigen. Bringt mich aber letztlich eigentlich zu der einen großen, dann abschließenden Frage. Weil, Christian, und du darfst gerne mal beginnen, du hast ja gerade auch schon darauf hingewiesen, welche Spieler alle fehlen auf beiden Seiten. Und gleichzeitig tänzeln wir ja die ganze Zeit schon um das Thema herum. Ja, diese Spiele waren jetzt schön. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so, warum das jetzt cool ist, immer noch zu behaupten, ach, Nationalmannschaft, da interessiere ich mich nicht für, ist so langweilig. Also wer sich für Deutschland gegen Italien nicht interessiert in einem Wettbewerb, in dem es uns um was geht. Also naja, finde ich interessant, dass das oft von den Leuten kommt, die mir immer erzählen, dass sie so Fußballromantiker sind und alles so geil war in den 80ern. Also ich habe mich sehr auf diese Spiele gefreut und auch über diese Auslosung gefreut. Aber Christian, wenn wir jetzt mal versuchen, dann den Blick in die Zukunft zu werfen, mit Blick auf die Weltmeisterschaft tatsächlich. Glaubst du, dass Spalletti da etwas, die Lösungen finden wird auf die Fragen, die es ja durchaus gibt und auch auf die Kritik, die logischerweise nicht so leise sein kann, gerade nach der Art und Weise, wie manches Gegentor kassiert wurde? Was sind da deine Gedanken zu?
Ja, ich möchte nur ganz, ganz kurz noch aufs Spiel noch mal ganz kurz, weil die Geschichte des Spiels fand ich, weil so wie es dann lief in der zweiten Hälfte, dass die Italiener dann plötzlich wieder da war, dann fand, also es ist Nations League, Gott sei Dank, da werden jetzt nicht die Geschichtsbücher neu geschrieben, aber die Elfmeterszene in der 73. Das ist schon eine, die das nochmal komplett kippen lassen können. Wenn die Italiener da das 3-3 machen, das hat Nagelsmann ja auch völlig zu Recht danach gesagt, es gibt halt manchmal Spiele, die geraten dann in so ein Fahrwasser rein und das war so ein Spiel. Und deswegen, also nochmal, wir brauchen da jetzt nicht eine große Schiedsrichterdiskussion anfangen, alles okay, aber die Art und Weise, wie der zurückgenommen wurde, das ist ja eigentlich normalerweise die klassische Situation, wenn das der Schiri auf dem Feld gibt, dann bleibt er auch bestehen, weil den jetzt als klassische
Weil klare Schwalbe! Das war eine klare Schwalbe.
Aha, okay.
Ich habe es extra nicht angesprochen.
Der Fuß des Verteidigers ist neben dem Bein des Stürmers.
Also ich
Der Kontakt ist erst im Fallen ist erst der Kontakt da.
Und das ist dann für dich eine Schwalbe. Martin.
Ja, klar.
Er knickt schon weg. Das
er merkt
schon
doch
auf.
Nur, er merkt einfach, dass sein Bein ist gerade neben meinem Bein. Ja. Dann gehe ich in dieses Abknick. Das ist eine sehr geschickte Schwalbe sogar.
Ja, natürlich. Also für mich, ich weiß, ist egal. Für mich sind Schwalben, wenn einer abhebt und es gibt gar keinen Kontakt, dann ist es für mich eine Schwalbe. In dem Fall, ich kann euch nur wiedergeben, jetzt gebe ich euch mal kurz die Sicht aus Italien wieder.
Schwalbe.
Also aus Italien haben sich viele Schiedsrichter auch zu Wort gemeldet, und da war die einhellige Meinung, dass das eigentlich vom Protokoll her, in dem Moment, wo er unten pfeift, ist das normalerweise eine Nummer, die dann auch durchläuft. Aber nochmal, ich will jetzt nicht diese Schiedsrichterdiskussion aufmachen. Alles gut. Ich sage nur, für die Geschichte des Spiels, die ja eh schon eine sehr besondere war, ich hätte mir gerne die letzte Viertelstunde nochmal mit dem 3-3 angeschaut. Ja. So, sagen wir es mal so. Aber egal, nochmal, ich wollte jetzt da nicht den Kreis
hätte man noch eine Verlängerung sehen, sagen wir doch, wie es ist.
So, alles, vielleicht hätte es Deutschland noch 5-3 gewonnen, weil Italiener dann in 3 Konter reinlaufen. Also nicht falsch versteht, ich mache hier kein Fass auf. Ich sage nur, weil das halt eben so ein spezielles Spiel war, und ich bin da völlig bei dir, Max, ich habe mich davor darauf gefreut, auf die 2 Spiele, und ich glaube, wir sind alle ziemlich gut bedient worden, was da ein Hin- und Rückspiel quasi geliefert worden ist. Dementsprechend fand ich das, obwohl es nur Nations League Viertelfinale war, halt auch diese besondere Geschichte in der Geschichte quasi nochmal. So, aber sorry, ich sollte ja Richtung Italien. Also, ein großes Thema ist wie kriegt er die Besetzung, die Idealbesetzung für die Dreierkette hin? Also, wir dürfen nicht vergessen, jetzt im Rückspiel hat auch Calafiore gefehlt. Das ist schon auch ein wichtiger Mann, den sie da mit einzubauen haben. Und das, ich sag mal so, eigentlich hat er, das ist ja ein Luxusproblem, das die wenigsten Nationaltrainer haben. Du hast mit Bastoni und Calafiore und Buongiorno sind alles 3 Linksfüße. Was ja relativ selten ist. Und er muss da irgendwie die Quadratur des Kreises schaffen, das hat er auch selbst gesagt, dass er die irgendwie zusammenbringt. Weil ich sage mal, auf dem Papier, wenn Buongiorno dann ein bisschen mehr internationale Erfahrung hat, dann wäre das genau der Mann fürs Zentrum. Bastoni ist halb links, logisch, im Idealfall mit Di Marco da perfekt, weil dann haben die da ihre Inter-Abläufe. Und dann ist aber die Frage, logischerweise jetzt Calafiore auf halb rechts stellen als Linksfuß schwierig. Also da muss er irgendwie eine Quadratur finden. Klar, du hast gesehen, Di Lorenzo kann das spielen. Gatti ist auch mal für ein gewisses Spiel, wenn Physis gefragt ist, ist das absolut auch eine Option. Aber da muss er irgendwie noch die richtige Mischung finden. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Und dann ist halt wenn er wirklich mit diesem 3-5-2, sage ich mal so, als Basis geht. Er hat auch selbst gesagt, er will es schon auch weiterentwickeln. Er will schon auch die alten 4-3-3-Elemente so ein bisschen damit reinbringen. Dann sind logisch die 2 Außen extrem wichtig. Und da muss man sagen, haben jetzt in beiden Spielen die Einser gefehlt, denn Di Marco auf links, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist die ganz klare 1A-Version. Man hat ja gesehen, was Udoji ja jetzt gegen Kimmich in 180 Minuten gemacht oder nicht gemacht hat. Also er hat nicht gut verteidigt, aber das Problem war, er war offensiv auch kein Faktor. So, dann ist es logisch schwierig. Also da ist Di Marco logischerweise nochmal ein ganz anderes Upgrade. Und auf rechts wäre eigentlich auch Cambiaso der Mann, den er da braucht, weil der eben auch so ein bisschen wie es Kimmich ja Deutschland macht, weil Cambiaso auch sehr spielintelligent ist, weil du den auch sehr gut im Spielaufbau mit einbeziehen kannst, weil er ja auch im Zentrum sich wohlfühlt. Also quasi, das ist jetzt nicht so ein klassischer Außenspieler, aber ein sehr spielstarker, der dir auch Lösungen im Spielaufbau gibt, genauso wie es Kimmich ja wunderbar jetzt auch neben seinen ganzen Flanken und Scorerpunkten gemacht hat. Also das würde ich sagen, ist die 1A-Option, und wenn er Di Marco und Cambiaso da gut einarbeitet, und Politano hat er ja immer auch noch in der Hinterhand, dann ist das logischerweise, dann ist das Konstrukt, an dem er zu arbeiten hat. Also ich finde, die Italiener können, obwohl sie jetzt logisch auch zu Recht auch für viele Sachen auch in der Heimat stark kritisiert wurden, gerade logisch gestern, also dieses 0-2 war das Sinnbild halt dafür. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass jetzt seit September eben, dass Spalletti da erstmal die richtigen Schlüsse gezogen hat. Und jetzt kommt halt das Problem, jetzt müssen sie halt wieder mit diesen Drucksituationen umgehen, nämlich in der WM-Quali, jetzt wird schon das große Haaland-Gespenst in Italien in die Wand gemalt. Oh mein Gott, jetzt müssen wir gegen Haaland. Das ist ja gleich das erste Spiel im Juni, ist jetzt auswärts in Norwegen. Also jetzt
das
kommt
muss man
halt
vielleicht kurz erklären für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht so auf dem Schirm haben. Dadurch, dass jetzt Italien ausgeschieden ist man in der Fünfergruppe gelandet mit Norwegen, Israel, Estland und Moldau und wird eben dann, wenn Deutschland sein Halbfinale Halbfinale spielt, das eben deshalb in einer Vierergruppe gelandet ist, wird man eben dann gegen Norwegen spielen in der WM.
Genau. Und eben Spiel 1 ist in Norwegen und jetzt ist halt schon das Gespenst, wenn sie das verlieren, nur der Erste kommt ja direkt weiter. Jetzt kommt
der norwegische Tim Kleindienst. Ist das quasi die Storyline?
Ja, aber die Geschichte des italienischen Fußballs ist ja in den letzten Jahren, dass eben genau diese Drucksituationen in Qualifikationen, wenn du musst, da haben sie große Probleme gehabt. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin äußerst optimistisch und ich würde, also Italien wird 2026 bei der WM sein. Und letzter Satz dazu, der Altersschnitt im Hin- und Rückspiel war in beiden Spielen, die Italiener waren 3 Jahre jünger als die Deutschen. Ist mir klar, da kommt Wirtz noch rein, da ändert sich logischerweise auch was. Aber wie gesagt, auch bei den Italienern, Cambiaso und Di Marco machen die Italiener nicht älter. Die machen die im Schnitt vielleicht nochmal sogar einen Tick jünger. Und dementsprechend, also die Italiener waren jetzt bei knapp 26 und die Deutschen waren bei um die 29 in beiden Spielen. Und wie ich es ja vorhin schon angerissen habe, gerade wie Buongiorno, das ist einer, für den wird die nächste Saison unfassbar wichtig. Weil er wird mit Napoli Champions League spielen und der wird da sehr viele Erfahrungen sammeln, die er bisher noch nicht gesammelt hat.
Ich will einfach nur, dass Alessandro Buongiorno weiterspielt. Das ist ja wirklich ein Name aus dem Märchenbuch.
Überraschenderweise gab es gestern in Zusammenfassung ein paar Wortspiele, damit konnte wirklich niemand rechnen beim Elfmeter. Ne.
Ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich, Christian. Ich bitte dich, sag's mir, Kane oder Ken?
Okay,
oder was dazwischen?
Ja, dann erzählen wir die mal on air, die Geschichte. Das ist eine der lustigsten Geschichten. Es ist ja, wenn man Spiele beruflich quasi begleiten darf, dann gehört es ja zur Grundvoraussetzung, dass man sich logisch eben Gedanken macht, wie diese Spieler eben heißen oder sich informiert.
Je nachdem, wer diesen Beruf ausübt, aber ja.
Hast du völlig recht. Ich probiere das immer und ich finde das veritableste, wie sagt man, ein Instrument, um das zu verifizieren, ist halt, wie der Spieler sich selbst nennt. So. Und jetzt gibt es bei Moise Kean die lustige Tatsache, dass es 2 unterschiedliche Videos gibt. In einem sagt er Moise Kean und dem anderen sagt er Moise Kean. Also, so viel dazu. Vielleicht weiß der Mann
aber
selbst
er sagt
nicht
nie
genau,
Kane,
wer heißt.
Oder?
Kane hat. Nein, das ist es lustig, das habe ich auch. Nee, Kane ist nie darunter. Aber Ken oder Keen hat er selbst schon so gesagt. Deswegen muss ich da auch immer innerlich grinsen, weil dann denke ich mir, okay, gut, wenn es der gute Mann schon 2-mal unterschiedlich ausspricht, wie soll ich dann damit umgehen?
Wir nennen ihn einfach Moisken.
Ja, auch eine Variante.
Das hat sowas Paternalistisches, das wollen wir nicht mit dabei haben. Aber das ist eine meiner liebsten Rasenfunkgeschichten, als ich mal Sonja Riege zu Gast hatte, die Litz Doan noch von WN Wiesbaden kannte oder zumindest da mit ihm zu tun hatte. Und er damals den JournalistInnen noch erzählt hat, ich werde Rizzo Doan ausgesprochen. Und als er dann zu Freiburg kam, hat er gesagt, es ist Litz Doan. Und sie hat es dann so gesagt, wie sie es von ihm gelernt hatte und hat dafür dann sie hat korrigierende Kommentare bekommen und war selber total überrascht. Meinte sich so, dann hat er das geändert, dann nennen wir ihn jetzt eben Litz Doan. Also dann ist es offenbar bei Moise Kean, Keen, wie auch immer.
Das ähnlich.
Auch so.
Ja. Ich habe das Gefühl, bei diesen Diskussionen geht häufig der Fakt unter, dass in anderen Sprachen tatsächlich auch andere Laute existieren als im Deutschen.
Soll es auch
geben, man will das immer so auf den deutschen Laut runterbrechen und der eigentliche ist dann so genau dazwischen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und es ist vielleicht dann doch auch, also es soll natürlich im Großen und Ganzen soll es schon stimmen, aber also ich sage das auch aus Selbstschutz, weil mir bei vor allem kroatischen Nachnamen wurde mir schon 100.000 Mal von HörerInnen erklärt, wann es Itch ist, wann es Sch ist, wann es S ist, wann es ein A ist, wann es ein O ist. Ich mache es immer wieder falsch. Also vielleicht ist es Selbstschutz, dass ich sage, aber wenn wir alles wissen.
Das ist aber einfach.
Ja, du kriegst das jetzt natürlich wieder hin bei Heidi und so weiter und so fort. Ja, du musst das
aber,
können.
Aber es gibt nur.
Ja.
Ja, nee, das Sch ist natürlich kompliziert.
Ja, und
aber
Roland
ist
Schalai oder Salai und genau umgedreht, als man immer denkt. Und dann machen es ja aber auch die Kommentatoren auch hin und wieder falsch. Dann verwirren sie mich wieder und dann weiß ich es irgendwann gar nicht mehr. Und ich habe neulich, und dann jetzt spielt Kauer Santos im Tor bei Frankfurt. Da habe ich es jetzt neulich geschafft, allein in einem Spielfilm, wo ich nur die Tore vorgelesen habe, 3 unterschiedliche Aussprachen zu verwenden, worauf ich aber auch hingewiesen wurde, wo mir aber dann noch klar geworden ist, ja, einmal habe ich die portugiesische, einmal habe ich dann die ganze Zeit bei der Zone gesagt wurde. Also man gibt sich halt sein Bestes, um dem Spieler den Respekt zu zeigen. Man macht es jetzt nicht absichtlich falsch oder aus Ignoranz. Aber im Groben und Ganzen müssen wir erstmal wissen, von wem wir sprechen. Und das ist dann vielleicht schon mal die richtige Grundlage.
Und im Idealmoment landet man nicht im Graffitsch-Moment sozusagen, oder?
Graffitschi!
Gut.
Ich bin da mittlerweile komplett Desaster, weil ich unfassbar wenig Fußball mit Kommentar gucke. Ich gucke meistens irgendwie Video, hab dann Ton aus, so. Und dann höre ich nie, wie die gesprochen werden, so. Und manchmal kenne ich einen Spieler schon seit 5 Jahren und habe noch nie gehört, wie man den ausspricht. Das ist total das Desaster. Das heißt, immer wenn ihr mich Rechtsverteidiger oder der Stürmer sagen hört, dann weiß ich gerade nicht, wie man den sagt.
Kimmich. Es heißt Kimmich.
Ah.
Ja. So. Aber ehrlicherweise, das klingt jetzt wie eine ganz schlimme Ausrede, aber ich habe dieses Problem auch, weil ich seit dieser Bundesliga-Saison wesentlich mehr Spiele über Y-Scout gucken muss, also dann eben quasi mit englischem Kommentar, der über den Wordfeed ausgespielt wurde. Und zum einen verwechseln die viel häufiger Spieler. Deswegen habe ich viel öfter Fehler, wenn ich quasi mitgeschrieben habe nach Gehör, wer die Vorlage gegeben hat und nicht nochmal hingeguckt habe bei der Wiederholung. Und zum anderen sind da dann manchmal auch die deutschen Namen ja völlig anders ausgesprochen. Und da bin ich auch schon mehrmals drüber gestolpert in der Sendung. Aber es klingt natürlich wie eine doofe Ausrede, dass man sagt. Wie so ein nerviger Austauschschüler, der einmal für 3 Wochen in England war und jetzt nur noch von Porridge spricht, weil er Haferflocken gar nicht mehr kennt und schon auf Englisch träumt und so weiter. Aber gut, wir schweifen vielleicht, nur ganz vielleicht.
Dann sind die Hörer wenigstens informiert, wenn du demnächst sagst, ja, das war eine gute Verlagerung von Rüdiger auf Mittelstern.
Ja, ich hab irgendwann mal von Raum gesprochen bei Leipzig. Aber das ist nicht mal jemandem aufgefallen. Ich meine, da liegt natürlich auch ein Leipzig-Witz in der Luft, aber den will ich jetzt gar nicht machen. Ich glaube, dass die Themen bei Deutschland mit Hinblick auf die WM viel, viel klarer sind und die werden wir ja auch weiter hier im Rasenfunk behandelt. Deswegen würde ich doch vorschlagen, lasst in die Awards noch reingehen, wenn wir eh schon im launigen Segment angelangt sind. Wir wollen noch jeder für sich seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment dieser Spiele küren. Caro, du darfst gerne mal beginnen. Wer ist denn dein MVP?
Oh, ich darf anfangen.
Ja.
Ich schnapp euch den offensichtlichen mit. Es ist natürlich Kimmich, 5 an allen 5 Toren beteiligt, 2 Bombenspiele hingelegt, neue Trikotmode eingeführt, nebenher auch noch. Noch ein halbes Jahr und dann gibt's eine Ballon d'Or, Top 5 zumindest.
Okay, ja, das ist meine Ansage. Dann, wenn du magst, Christian, dann darfst du gerne mal weitermachen. Wer ist denn dein MVP?
Ja, also ich schließe mich Caro logischerweise an. Also wenn man jetzt auf das Hin- und Rückspiel schaut, dann kann es nur Kimmich sein, finde ich. Ich würde aber trotzdem, dann nehme ich halt die kleine italienische Note mit rein um den italienischen MVP. Und da würde ich jetzt nochmal, weil wir ein bisschen lustig über seinen Namen geredet haben, aber nochmal, also das, was Ken da gezeigt hat, nochmal auch mit der Vorgeschichte einfach zur Erinnerung. Ken war vor dieser Saison ja jahrelang bei Juve und stand da halt immer ein bisschen im Schatten von Vlahovic, hat relativ wenig Einsatzzeiten gehabt, hat auch da teilweise, wenn er gespielt hat, hat das ordentlich gemacht, aber hat halt wenig Minuten bekommen. Und dann ist das halt diese Geschichte, die halt vielen Spielern oft sehr gut tut, dass wenn sie dann eben irgendwo hinkommen nach Florenz, wo sie Vertrauen spüren, wenn sie wissen, ich spiele Woche für Woche, ich habe nicht dieses Damoklesschwert so von wegen, ich habe ein schlechtes Spiel und dann sitze ich wieder 3 Spiele draußen, dann siehst du halt, dass ein Spieler mit diesen Fähigkeiten, diesem Talent, du hast es ja, Max, vorhin gesagt, zur Erinnerung, der ist ja immer noch erst 25 Jahre alt, der ist halt schon sehr lange dabei, weil der schon als 18- oder 19-Jähriger bei PSG schon auch war. Also der hat eine gewisse Erfahrung, was große Vereine betrifft und hat jetzt wirklich diese Saison, wo du siehst, okay, lass den spielen, gib dem ein klares Konzept und die Physis eben, weil nochmal, um die Klammer zu schließen, mir war klar, dass Deutschland gerade in dieser Typologie mit Hin- und Rückspiel innerhalb von 3 Tagen, dass Deutschland da Vorteile hat. Das war mir völlig klar, dass das auch so laufen wird. Aber Ken war definitiv einer, der die deutsche Physis gematcht hat und Intensität. Und das sind für Italien logisch sehr gute Nachrichten.
Aber wirklich, absolut. Sehr, sehr schön. Das war ja auch das Schöne noch an diesem Modus, dass es eben 2 Spiele waren. Bei Turnieren haben wir immer nur dieses eine Spiel und immer eben, diese große Frage, was wäre wenn? Und hier einfach auch zu sehen, wie beide Trainer darauf reagieren, auf die Erkenntnisse des ersten Spiels. Mega, mega gut. Ich weiß, dass es manche von euch doof finden wollen. Ich finde es prima. Martin, wen findest du prima und kürst ihn zum MVP?
Ich bin sehr 50-50 zwischen, also Kimmich offenbar guter Pick, aber wollen ja nicht alle den gleichen nennen. Mhm. Und ich bin sehr 50-50 zwischen Kleindienst und Goretzka, aber vielleicht, weiß nicht, ich fand Kleindienst hat nochmal so, hat mich erstens noch mehr beeindruckt und hatte auch so ein bisschen noch gefühlt noch einen größeren Einfluss auf so die gesamte Statik im Spiel. Und ich habe schon vorhin gesagt, warum er so gut ist und bringt wirklich ein gutes Paket mit. Bin gespannt, wie groß seine Rolle sein wird, wenn ein Havertz wieder da ist.
Mhm, ja.
Aber ich vermute, die wird schon immer noch ziemlich groß sein.
Aber wirklich. Ja, sehr gute Wahl. Dann nehme ich vielleicht einen etwas überraschenderen MVP. Ich nominiere als meinen MVP Olli Baumann, denn der hat in der ersten Hälfte im Hinspiel vielleicht verhindert, dass die so eindeutig verlief, zugunsten von Italien, wie dann die zweite erste Hälfte verlief. Ein komplizierter Satz, aber ich glaube, ihr konntet mir folgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich finde, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel, nicht nur im Hinspiel, sondern auch im Rückspiel gemacht. Es ist auch total interessant mitzuverfolgen. Ich habe das Rückspiel gesehen mit Luis Löser. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist unser exklusiver TSG-Hoffenheim-Experte hier im Rasenfunk. Und er meinte, es sei sehr lustig mit anzusehen, wie nach weit über, ich glaube, 400 Bundesligaspielen jetzt Menschen zum ersten Mal Olli Baumann für sich entdecken und sagen, Mensch, das ist ein ganz guter Torhüter, wo haben wir den D ausgekramt? Deswegen ist das mein MVP dieser beiden Spiele, weil ich tatsächlich glaube, wenn er einen schlechteren Tag gehabt hätte im Hinspiel, dann würden wir ganz, ganz anders über diese beiden Partien sprechen und das ist ja nah dran an der Definition eines MVPs. Dann wollen wir zu unseren Unsung Heroes kommen. Caro, wer hat es denn da bei dir auf den Zettel geschafft?
Ja, wir haben jetzt niemand hat beim MVP Leon Goretzka gesagt, aber Unsung ist er nun wirklich bei weitem nicht. Sehr, sehr Sung Hero. deswegen gehe ich mit, ich habe ihn schon angesprochen, Angelo Stiller ist für mich meine Doppel-Sechs, da ist er doch dabei.
Ja, stimmt, fand ich, richtig.
Fand ich hatte einen großen Einfluss auf das Spiel. Ich fand ihn super. Also hatte klar auch ein paar schwache Momente drin beim, auch in der, was heißt schwache Momente? Komm, ich hör auf zu reden. Ich fand ihn super. Mein Unsung Hero, Angelo Stiller, muss man nicht in die Länge ziehen.
Sehr gut. Christian, wer ist dein Unsung Hero?
Ja, dann switche ich auch nochmal kurz zu den Italienern und da würde ich gerne Herrn Raspadori nehmen, denn dessen Einfluss in beiden Spielen war auch deutlich spürbar. Da schließt sich der Kreis zu Herrn Baumann in Spiel 1, weil da war ja auch diese Fußparade gegen Raspadori. Und bei Raspadori muss man halt auch kurz zur Einordnung wissen, der hat in der Saison monatelang halt auch kaum Einsatzminuten gehabt, weil er im System von Conte Neapel einfach nicht reingepasst hat. Hat jetzt aber, als Conte auf 3-5-2 umgestellt hat, war in den letzten Wochen wirklich wichtig für Napoli auch, hat die teilweise auch getragen. Und finde ich, spricht dann für ihn, wenn er dann zur Nationalmannschaft kommt und logischerweise weiß, dass das Setting für ihn gemacht ist. Denn solange Spalletti mit diesem Ansatz geht, neben einem klassischen Neuner dann so einen offensiven, ja, wie so einen kleinen Satellit zu haben, der um die rumschwirrt, dann weiß Raspadori logischerweise, dass er dann Kandidat ist. Aber dann, finde ich, musst du halt trotzdem erstmal in beiden Spielen präsent sein. Auch der Ball auf Ken vom 2-3, der war schon nicht schlecht. Wenn Musiala den spielt, glaube ich, dann wird den in Deutschland auch, würde das auch groß gemacht. Und Raspadori hat sich da auch gezeigt, dass er unter Druck auf engen Raum Lösungen finden kann. Und den Elfmeter muss dann halt auch erstmal relativ souverän reinmachen. Also ja, Raspadori.
Sehr, sehr gute Wahl, wie ich finde. Martin.
Ich wollte noch ergänzen zu Baumann, dass er auch seine Entscheidungsfindung im Spielaufbau ganz, ganz bilderbuchmäßig ist. Da gab es viele Situationen, die ziemlich schwierig waren, wo er so genau beobachtet und genau im richtigen Moment die richtige Entscheidung trifft. Das war sehr, sehr schön. Damit habe ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit gegeben, um noch meine Entscheidung zu überdenken.
Ist ja nicht so, dass du vorher Zeit gehabt hättest. Wir hatten ja auch keinen Sendeausfall.
Ich tue mich schwer, mich festzulegen, weil Stiller hat ja das erste auch nicht gespielt. Da kann ich auch Mittelstädt nehmen, der hat auch nur eins gespielt. Mir hat Mittelstädt sehr gut gefallen. Ich finde wirklich echt gut, mit was für einer Frequenz er er Situation scharf macht mit guten Bällen ins Zentrum. So, das ist, er hat auch noch eine schöne Szene, wo er so einen tiefen Ball erläuft und den dann nochmal zurückkriegt und leider dann nicht aufs Tor kriegt mit seinem Abschluss. Aber der hat immer, ich mag immer seine Aktivität und seine Entscheidungsfindung und so. Ich bin wirklich, ich glaube, ich habe schon in älteren Folgen mich immer mal als Mittelstädt-Fan ein bisschen zu erkennen gegeben. Und auch wenn David Raum natürlich auch seine andere Qualität noch mitbringt, ich freue mich immer, wenn Mittelstädt zu sehen ist, weil der die Sachen macht, die der hat eine sehr hohe Frequenz an unterhaltsamen, intelligenten Aktionen. So. Mhm.
Ja, könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, als Außenverteidiger ein wichtiges Thema waren? Und jetzt haben wir Wahnsinn. Mittelstädt Kimmich, Raum Kimmich. Naja, gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Team im US-Sport, das ein sehr, sehr niedrigen Draft-Pick hat und dann fällt ein Spieler durch alle Runden bis zu ihm und er kann sein Glück gar nicht fassen. Er ist natürlich auch nicht komplett Unsung, weil es ist die deutsche Männernationalmannschaft, da wird alles durchgenudelt, jedes Thema, das es gibt. Aber Nico Schlotterbeck ist ja wohl wirklich so mit der heimliche Gewinner dieser beiden Partien, nicht nur, weil er gut gespielt hat in den Minuten, die er gespielt hat, sondern weil er auch seine Vielseitigkeit gezeigt hat, sowohl eben im Dreieraufbau als auch eher ein bisschen klassischer in der Viererkette plus gegen Italien hinten raus, ja dann noch die Dribbling-Versuche in eingerückter Position, sehr zentral, die natürlich sehr riskant waren, aber im Grunde so mit die gefährlichsten Offensivaktionen der zweiten Hälfte beschworen haben. Deswegen, ich glaube, Nico Schlotterbeck, der hat dadurch, dass er sein Profil erweitern konnte, so wie er eingesetzt wurde, ist er, glaube ich, ein bisschen der Unsung Hero dieser Spiele, zumindest für mich. Womit wir beim Moment der Spiele landen. Caro, gehst du mit dem Offensichtlichen?
Nein, ich gehe erstmal mit meiner Honorable Mention, weil das ist nicht wirklich ein Spielmoment, aber vor dem Rückspiel gestern wurde Tim Kleindienst gefragt, was er denn vor dem Spiel für Musik gehört hatte und er hat feine Sahne Fischfilet gesagt. Da ging es für mich schon mal gut los. Mein Moment ist aus dem Hinspiel. Ich nehme das 2-1 von Leon Goretzka, einfach um ihn reinzubringen. Das war ein Eckball von Kimmich auf Goretzka und der hat sich so hochgeschraubt, dass wirklich, da sind wir wieder bei Luftzweikämpfen. Der war wirklich einen halben Meter höher als alle Italiener, hat es unhaltbar eingeköpft, ist für mich mein Moment, weil das 2-1 ist ja am Ende entscheidend gewesen für das Weiterkommen.
Das war tatsächlich die perfekt getretene Ecke und sehr, sehr schöne Sportfotos, die es danach gab. Weil da stand zumindest ein Kollege oder eine Kollegin stand perfekt so positioniert, dass sie den Jubel auf Kimmich zu von ihm sehen konnte. Und das war auch die sympathischere Einstellung als der Gegenschnitt, wo man einen total ehrgeizigen, verbissenen Joshua Kimmich gesehen hat. Da war die Sicht von Goretzka bei diesem Jubel war ein bisschen schöner und hat sich noch mehr geeignet für irgendwelche Titelseiten. Christian, was war dein Moment dieser Spiele?
Ja, ganz kurz anknüpfen noch an Goretzka, was ich bei ihm so besonders fand im Hinspiel in San Siro. Klar, wir wissen ja alle, Nagelsmann hat es ja erklärt, die Umstellung in der Halbzeit, er schiebt ihn ein bisschen weiter vor. Das ist ja erstmal das, was du auf dem Taktiktafel machst, aber was ich herausragend an Goretzka fand, auch unabhängig vom Tor, wie gut er erkannt hat, wo er sich da genau positioniert. Also es gab mindestens 3 oder 4, vielleicht sogar 5 Situationen, wo er sozusagen dieses Dilemma, das die Italiener da dann im Zentrum hatten, unfassbar gut sozusagen überhaupt erst ersichtlich gemacht hat, indem er einen Pass weggeöffnet hat durch eine clevere Positionierung. Und das muss ich sagen, also wollte ich nur auch mal bei Goretzka loswerden, als unabhängig vom Tor auch, das, wie Karius sagt, jetzt nicht ganz unwichtig war, auch quasi auf Hin- und Rückspiel gesagt. Mein Moment, ich nehme jetzt den Obvious-Moment, gerade aus italienischer Sicht, weil er diese Standard-Problematik nochmal auf die Spitze getrieben hat, sozusagen, also wir reden über das 0-2, logischerweise, von Musiala. Aber ich würde es halt auch aus italienischer Sicht, wäre jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt für sowas. Klar war das jetzt bitter Nations League Viertelfinale, aber ich würde mal sagen, bei einem großen Turnier wäre das ein bisschen bitterer. Das wird den Italienern nicht mehr passieren, 100%ig, und ist vielleicht halt auch eine der Erkenntnisse. Spalletti hat es auch so gesagt, er hat gesagt, gut, Gott sei Dank haben wir ein Tor bekommen, hat er gemeint, weil er hat vom Spiel angesprochen, die Deutschen spielen die Standards schnell. Er hat gemeint, gut, dass wir da das Tor gefangen haben, weil das wird jetzt das Learning draus.
Und, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
Ja, und zur Klammer Learnings, weil ich ja von deutscher Seite sehr oft gehört habe, dass ja Nagelsmann auch schon nach dem Hinspiel gemeint hat und jetzt nach dem Rückspiel auch nochmal. Eine große, gute Sache, die er mitnimmt, ist einfach das Wissen, einen Rückstand drehen zu können gegen den Großen, auch auswärts. Da würde ich jetzt die zweite Hälfte der Italiener gestern schon auch mit reinnehmen, denn nach so einem 0-3, da habe ich andere Mannschaften auch schon komplett auseinanderbrechen sehen und dass sie dann da nochmal zurückkommen und das Ganze sogar noch virtuell nochmal richtig heiß machen, das ist, glaube ich, auch was die Italiener definitiv auch aus Dortmund mitnehmen können.
Definitiv, das glaube ich auch. Martin, dein Moment dieser Spiele. Fängst du jetzt wieder an zu überlegen?
Nee, ich überlege schon die ganze Zeit, aber bin nicht ganz. Ich fand, es gab so viele gute Momente, aber keinen so ultra guten. Das 2-0 war auch ein bisschen von der Bildregie kaputt gemacht, muss man sagen. Die war leider nicht so on top wie der Balljunge in dem Moment. Ich glaube, dass das 3-0 eigentlich, weil das natürlich, also erstens schön rausgespielt arguably das wirklich das rausgespielte Tor dieser Halbzeit. Der Angriff zum Elfmeter war auch gut rausgespielt, aber war dann in letzter Instanz natürlich trotzdem Elfmeter. Und dann so ein Also so eine Halbzeit so abzubinden gegen Italien, dass man dann da, also ne, das haben auch schon Mannschaften in so einer Situation dann nicht mehr besonders viel nach vorne gemacht, und dass man dann trotzdem noch weitergeht, und das ja im letzten Endes auch ein entscheidendes Tor ist, ne? Das war ja dann nicht mal, okay, das hat man zwar selber verbockt, dass das ein entscheidendes Tor war, das hätte keins sein müssen, aber das ist ja ein bisschen, auf der einen Seite wird man dann dafür kritisiert, dass man so eine unsouveräne zweite Halbzeit spielt, die da auch ein bisschen Pech getrieben war, würde ich sagen. Also da waren zwei wirklich ungewöhnliche Tore dabei. Und gerade wegen solchen ungewöhnlichen Toren, die man vielleicht nicht unbedingt vermeiden kann, sondern die halt mal an einem schlechten Tag halt mal passieren, gerade da ist es wichtig, dass ich in der Lage bin, halt selber Tore zu schießen, und die Mannschaft ist in der Lage, Tore zu schießen, und hat eben dann auch bei 2-0 noch so ein drittes sich erspielt gegen so einen zähen Gegner. Und das ist schon bemerkenswert, und das fußballerische Glanzlicht dieser beiden Spiele wahrscheinlich. Mhm.
Vor allem, weil man hätte ja sogar noch die Passoption im Rückraum gehabt und stattdessen eben die Flanke auf Kleindienst, die da drin war. Und dann habe ich noch eine Honorable Mention an der Stelle, sowohl bei diesem Treffer, wo sich Marciniak, der Schiedsrichter, wirklich viel Zeit lässt, bevor er dann sagt, ach so, nee, meine Uhr hat mir übrigens gesagt, Tor, hier, wir machen jetzt hier weiter, bitte hört auf zu spielen, als auch beim 2-0, von dem ja offensichtlich sehr viele auch deutsche Spieler überrascht waren, auch da, wenn ihr nur mal auf Marciniak guckt, der läuft, und der läuft eigentlich in diesem Pulk, wo gerade Kleindienst in die Hände klatscht und auch so ein paar miteinander diskutieren, und dann fällt das Tor und er dreht einfach direkt im Laufen um, zeigt auf die Mittellinie und läuft wieder zurück, also man kann natürlich sehr viel auch diskutieren über Marciniak, gerade die Strafstoßszene und so weiter und so fort, aber so von der Lässigkeit her, mit dem er da reagiert hat, das hat mir gut gefallen. Ich habe aber einen anderen Moment des Spiels, und zwar, ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für mich sind Kopfverletzungen im Fußball ein großes Thema, weil ich auch glaube, dass der Fußball da einen blinden Fleck hat, muss man sagen. Und dann gab es eine Szene, sehr früh im Rückspiel, da liegt auf einmal unter anderem Angelo Stiller verletzt am Boden und hält sich den Kopf. Und ich dachte mir, oh je, ist er zusammengeprallt mit dem Italiener, der ebenfalls sich am Kopf gehalten hat. Und ich spitze schon meinen Bleistift, leck ihn nochmal an, keine Ahnung, warum man das macht, aber ich habe das in Filmen gesehen und denke mir, okay, jetzt notiere ich, was da passiert ist und was war passiert. Er wurde im Gesicht getroffen von, ich glaube, Bastoni, der wild gestikulierte, weil er sich aufgeregt hat, dass kein Freistoß gepfiffen wurde, weil sein Kollege ja auch am Kopf getroffen wurde und weil auch natürlich nichts Schlimmes passiert ist, sonst wäre das kein Moment des Spiels. Aber das war irgendwie lustig, sinnbildlich, und auch wenn es dieses eine Klischee jetzt ein bisschen bedient, aber auch deutsche Fußballspieler gestikulieren wird, also deswegen da nicht zu sehr drauf versteifen. Es war irgendwie ein netter Moment, und ich habe dann meine Notiz dann gelöscht. Das ist nichts, was in den Kopfverletzungsthread mit rein muss im Forum.
Ich finde, das könnte man als geflügeltes Wort etablieren, die italienische Tätlichkeit. Wenn man jemanden ins Gesicht haut. Nee,
Martin, mich wundert das von dir zu hören, weil bei dir muss sich doch alles zusammengezogen haben, als in der ersten in der Halbzeit des Rückspiels, als es dann bei RTL, ich glaube, Florian König sagt, die Italiener, die Erfinder des Catenaccios, des Abwehrrieges, die werden hier so hergespielt. Da muss doch alles in dir gestorben sein. Deswegen, wir müssen, also es geht nicht. Also solange es noch so ist, dass bei Catenaccio so getan wird, also A, dass immer alles Catenaccio ist und B, dass einfach so getan wird, als ob das bedeutet, wir stellen uns hinten rein und verteidigen tief und dass damit nicht gesagt wird, ich finde, Catenaccio sollte jetzt immer behandelt werden mit, das ist das, was Ralf Rangnick dann nochmal in die Bundesliga gebracht hat, nämlich Umschaltspiel. Also so lange, finde ich, dürfen wir nicht mit diesen Klischees arbeiten, weil das ist ja nicht mehr zu ertragen und gerade bei Spielen gegen Italien ist es besonders schlimm.
Oder? Da bin ich jetzt froh, da wurde die Italien-Klischee-Laterne, Max, von die du nicht haben wolltest, dachte ich schon, scheiße, jetzt krieg ich die. Ich habe hier Alessandro Buongiorno und das Gestikulieren beim 2-0 reingeworfen. Aber danke, Max. Natürlich, die Klischee-Laterne geht an keinen von uns.
Ja, oder wegen mir kannst du ja Martin haben, der wollte ja die italienische Tätigkeit gerade einführen.
Ich finde das ein schöner Begriff.
Ich meine, es ist ja auf einer humoristischen Ebene ist es ja lustig und so weiter und so fort. Ich habe ja gerade auch so eine Szene gebracht. Aber insgesamt muss ich sagen, auch dann das so überzustrapazieren und plus, es gab zwei Situationen im Rückspiel, das muss ich jetzt doch nochmal sagen, wo Deutschland eindeutig auf Zeit gespielt hat und meine Güte, was wäre los gewesen, wenn die Situation genau andersrum gewesen wäre? Was hätten wir da wieder gesagt, dass die Italiener und so weiter, also deswegen.
Besser nicht dran denken, Max, besser nicht dran denken.
Ja, was war schon,
was glaube, dann passiert wäre.
Ich glaube, die gestikulieren viel ist nicht das allerschlimmste Klischee, was es so gibt.
Ja, es ist ja auch nicht komplett falsch. Aber das ist ja das. Klischees kommen ja daher, weil ein Körnchen Wahrheit drinsteckt. Aber wenn es halt zur Abwertung
nicht immer
wird, und das ist halt dann schon auch bei diesem Spiel auch passiert, dass du dann eben sagst, na, die haben deshalb verloren, weil die gestikulieren nur und spielen keinen Fußball. Und dann finde ich halt, ja, naja, das habe ich gelesen. Und dann wird es quasi zur Abwertung verwendet, etwas, was vielleicht sonst auch da ist und beobachtbar ist. Und dann ist es eigentlich unnötig, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nicht mal bei dem 0-2. Die hätten auch ohne sich zu gestikulieren miteinander gesprochen, warum es gerade nicht so gut läuft. Und dann wäre das Tor trotzdem gefallen. Nur Angelo Stiller hätte sich vielleicht nicht verletzt. Das ist der einzige Unterschied. Das wäre nicht passiert. So, ihr drei. Es war eine sehr lange Aufzeichnung, denn ihr, lieben Hörerinnen und Hörer, habt es hoffentlich nicht mitbekommen, aber wir hatten ein bisschen technische Probleme. Umso mehr danke ich euch und schon verabschiedet sich Christian.
Auf Zuruf.
Es ist tatsächlich, es ist eine einzige Metapher, diese ganze Sendung. Also deswegen bedanke ich mich
erstmal bei euch. Soll ich noch den Lexikon-Eintrag machen?
Dann machen wir jetzt hier noch die lustigen 2 Minuten von Martin, der mir erklärt, wie ich kroatische Namen richtig ausspreche.
Pass auf, also grundsätzlich ist Kroatisch sehr leicht zu lesen, weil es genau alles genauso geschrieben wird, wie es gesprochen wird. Die einzige Schwierigkeit ist natürlich, dass man bei manchen, nicht ganz alle Buchstaben genauso wie im Deutschen gesprochen werden. Und das ist aber eigentlich nur das Z. Das Z ist nicht das Z, sondern nur das S. Also eher in der Nähe vom S. Das ist eigentlich die einzige Ausnahme, die man kennen muss. Und das C ist einfach das wie in Zelle, also der Stadt Zelle. Ne? Ja. So spricht man das C normalerweise. Und dann sind alle, ich habe im Kroatischunterricht die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen C mit Strich oder Dach-Varianten gelernt, die da wären, die spricht man nämlich so aus: Tsch, tsch, tsch. Wenn du da jetzt keinen Unterschied gehört hast, ist das nicht schlimm, ich auch nicht. Das heißt, wenn über dem C noch ein Strich ist oder 2 Striche sind, dann ist es immer Modric und nicht Modritz. Also wenn Modric ohne, wenn das einfach nur ein C wäre, wäre es Modritz, aber weil da noch was steht, ist es ein Modric. Das kann man, übrigens wahrscheinlich eine gute Eselsbrücke, ist der Kieler Innenverteidiger, der nämlich kein Sch hat, sondern nur ein C, der dementsprechend gesprochen wird, setz. Wie? Setz dich hin. Und dann gibt's noch das Z mit einem Dach drüber und das ist ein Sch. Also im Grunde immer, wenn was drüber steht, das ist wie ein CH im Deutschen. Drüber geschrieben ist ein CH und dann hast du das C als Z und das Z als S und das war's.
So, und jetzt kommt die Pointe, Martin. Ich hab's vorhin falsch gesagt. Die schreiben mir das nämlich immer zu ungarischen Spielernamen. Deswegen habe ich dann nämlich Soloy und Soloy genannt.
Ich dachte, das war Themenwechsel in diesem Moment.
Aber es war viel zu spät, um zurückzurudern. Und deswegen vielen Dank, aber ich brauche das jetzt nochmal für Ungarn. Aber ich weiß ja, es gibt die Hörerinnen
und Hörer. Wir brauchen das für Portugal. Fragen. Also, ne, 4. Juni, 5. Juni sehen wir uns hier wieder. Dann bitte portugiesische Spieler aber drauf haben.
Ja, aber da ist von euch.
Da musste Tim Rieker einladen, Max.
Okay, Tim Rieke wird notiert. Aber andererseits bei Portugal ist es so, da erträgt es das Publikum oft nicht, wenn man dann die richtige Aussprache macht. Wie wütend die Leute werden. Du kannst dich mal drüber unterhalten mit unter anderem den Hebelbrüdern, die Bruno Fernandes immer schon Bruno Fernandes ausgesprochen haben, auch als alle anderen noch Fernandes gesagt haben, was die sich anhören mussten. Und das habe ich bei der EM auch im ganz Kleinen habe ich es auch bekommen, aber da habe ich eher zufällig mal die richtige Aussprache verwendet, denn bei mir alterniert das so ein bisschen.
Wir nutzen auch immer nur Hate, wenn ich Cristiano Ronaldo sage.
Ja, genau. Wir nutzen den Moment, in dem Christian wieder online ist, ja. Um zu sagen, vielen Dank.
Ich wollte mich schnell verabschieden, weil meine Technik ist gerade weiß Gott was, ja.
Das ist einfach manchmal so. Christian, vielen Dank, das war total schön, dass du mit dabei warst und eine richtige Bereicherung und ich weiß, die Hörerinnen und Hörer hat es auch gefreut. Danke dir, dass du hier warst.
Danke euch, logischerweise.
Und dann danke ich natürlich auch Caro Kipper, wie immer ein absolutes Vergnügen. Danke dir, liebe Caro.
Danke euch.
Ich freue mich auf Intro-Vorschläge fürs nächste Mal. Also ich habe abgespeichert, ich muss da gar nichts mehr machen, du erledigst das für mich.
Okay, notiere ich mir. Aber heute hat das Intro ja perfekt gepasst, weil Julian Nagelsmann erlebt jetzt ja Mini-Heim-EM nochmal, ein Jahr später. Und wer ist dabei? Portugal, Spanien, Frankreich. Herzlichen Glückwunsch.
Oh Gott, ja, ich sehe schon die Kukureja-Schlagzeilen und wenn dann die Rache genommen wird in einem viel unbedeutenderen Wettbewerb. Aber wir werden es sehen und herzlichen Dank an Martin Rafit. Ihr habt es gehört, die Spielverlagerung Academy ist weiter buchbar. Ihr könnt da jetzt auch was über Pressing lernen, wird natürlich verlinkt in den Shownotes. Danke dir, lieber Martin, für deine Zeit.
Sehr gern, große Freude. Bei der nächsten Bundesliga-Aufzeichnung gebe ich am Ende noch eine kleine sächsische Stunde. No?
Sehr schön. Ja, so können wir das doch machen. Dann bekommt hier auch wirklich jeder das, was man haben möchte. Dann will ich an dieser Stelle noch eine Podcast-Empfehlung geben, denn es hat jetzt irgendwie gar nicht in den Flow der Sendung reingepasst, aber absolut wichtig. Mit Doris Fitschen ist eine wirkliche Legende des deutschen Fußballs gestorben und Becker und Pfeiffer, also Annika und Mare, die haben da eine wirklich, wirklich schöne Sendung zugemacht, in der sie nicht nur auf das Leben und Wirken von Doris Fitschen zurückblicken, sondern eben auch viele Menschen zu Wort kommen lassen, ehemalige Mitspielerinnen, auch HörerInnen von Becker und Pfeiffer. Wirklich eine sehr schöne Sendung und diese ganze Meldung, die kam an einem sehr belebten Männer- und Frauenspieltag, plus jetzt eben hatten wir DFB-Pokal bei den Frauen und es gab zwar jetzt diese Schweigeminute im Spiel gegen Deutschland, ich finde aber, dass das Gedenken und eben das auch nochmal herausarbeiten, was eigentlich Doris Fitschen so besonders gemacht hat, das ist etwas zu kurz gekommen, zumindest meiner Meinung nach. Und Becker und Pfeiffer ist da aber mal wieder ganz grandios in die Lücke gesprungen. Werde ich verlinken in den Shownotes. Hört euch diese Folge unbedingt am besten gleich nach dieser hier an. Und dann ändert bitte euch auch eure Daueraufträge auf die neue Kontonummer. Und wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr unter mitmachen.rasenfunk.de jenes gerne loswerden und abonniert doch sehr gerne auch die anderen Formate. Denn hier im Nationalteams-Feed, da geht es erst mit dem nächsten Länderspiel der Frauen weiter. Aber ihr wisst ja, wir machen Bundesliga der Männer, Bundesliga der Frauen. Wir haben hoffentlich bald wieder ein neues Tribünengespräch und die Ligatour zur zweiten Liga der Männer und zum europäischen Männer-Top-Fußball. Da hört ihr ja auch Christian. Macht's gut, bis bald, bleibt gesund. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.